Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Folge 21 und wir haben heute eine Premiere, also wir haben einen Gast und für euch sind natürlich wie immer da Nora Hespers
und Rita Molzberger
und zu Gast haben wir Dr. Matthias Burchardt und das ist sogar schon Professor, habe ich was nicht mitbekommen?
Nein, noch.
Von der Uni Köln, auch Philosoph und Herr Burchardt und ich kennen uns, weil wir 2011/12 mal zusammen ein Buch geschrieben haben, zusammen mit einer dritten Autorin, Andrea Meyer. Und ja, das war natürlich absolut erfolgreich. Der Bestseller schlechthin.
Keins meiner Bücher hat sich besser verkauft.
Ja, nein, jein hieß das. Genau, deswegen freue ich mich, dass Herr Burchardt heute bei uns zu Gast ist und sogar noch ein Thema mitgebracht hat, das wir relativ häufig ja auch in unserem Podcast schon thematisiert haben, nämlich Digitalisierung. Herr Burchardt, Sie dürfen jetzt mal ganz kurz erzählen, welche Form der Digitalisierung, weil das ist ja ein großer Begriff, ja, wir denn heute besprechen.
Das hängt ein bisschen natürlich am Gespräch, am offenen Verlauf ab. Ich könnte mir vorstellen, dass wir über gesellschaftliche Veränderungsphänomene im Bereich der Arbeit sprechen, im Bereich der Medien, aber auch im Bereich der Bildung. Wir könnten auch über Politik, Postdemokratie, Filterblasen, Massenüberwachung, Kryptografie, Drohnenmorde, selbstfahrende Autos und viele Phänomene.
Das wird eine lange Folge.
Ich wollte gerade sagen, unter 4 Stunden lassen wir euch hier nicht raus. Nein, ich glaube, wir fangen einfach mal an. Ich meine, das Schöne ist ja, Rita, du bist immer noch nicht bei Twitter, Facebook, Instagram, oder? Ich frage nur,
es kann ja sein,
dass sich da was geändert hat.
Nein, es hat sich nicht geändert. Ich habe das in meinem Hirn oft hin und her bewegt und bin immer zum gleichen Entschluss gekommen, nämlich, dass das für mich richtig ist, mich möglichst zu entziehen. Jetzt kann man sich der Digitalisierung selbst ja nicht entziehen, ist ja auch Quatsch. Und es gibt ja nun auch wirklich viele positive Aspekte, die ich mir ständig vor Augen halte. Dann aber wiederum kritische Erwägungen zu den positiven Aspekten und unterm Strich, ich mach das nicht. Fertig.
Herr Burchardt, wie digital sind Sie denn unterwegs?
Ich bin digitaler Pionier. Und zwar habe ich, das ist sozusagen der dritte Begriff zwischen dem Digital Native und dem Digital Immigrant. Über die Begriffe könnten wir auch nochmal sprechen. Ich habe die Digitalisierung sozusagen als Jugendlicher selbst pionierhaft mitvollzogen. Also ich habe angefangen mit einem Rechner, der heißt ZX81. Die männlichen Hörer werden den vielleicht jetzt noch in Erinnerung haben und bekommen
vielleicht auch die weiblichen, man weiß es nicht.
Ich weiß
nicht,
es war damals auch schon so ein Nerd-Ding, um das jetzt mal hier politisch unkorrekt weiterzutreiben. Auf jeden Fall ging es dann weiter mit einem Commodore 64, mit einem Amiga, mit einem Atari, mit diversen Apple-Geräten. Und das Schöne war, dass ich von Anfang an eigentlich immer auch die Rückseite der Geräte versucht habe kennenzulernen. Also die waren relativ zugänglich. Man konnte als Laie eigentlich das Ding komplett verstehen und auch Produkte hervorbringen, die mit Industrieprodukten konkurrieren konnten.
Also selber dran rumschrauben.
Genau. Und das ging dann sogar so weit, dass dann also bei einem guten Freund irgendwie morgens um 5 im Kinderzimmer eine Hausdurchsuchung von der Polizei war, weil Spiele irgendwie illegal vertrieben wurden und wir sahen uns alle schon im Gefängnis. Und ja, wir haben dann auch in der Verbreitung von illegal kopierten Spielen und Spuren hinterlassen, indem wir also, was nicht, in die FIFA-Bannenwerbung irgendwie unseren Namen reingeschrieben haben, statt des Produktes, das beworben werden sollte. Und hatten also einen anarchischen Umgang damit und haben relativ gut verstanden, was diese Geräte können, was sie nicht können. Ich habe dann auch versucht, selber KIs zu programmieren. Das heißt, ich habe da einen Bezug zu und der ist dann irgendwann durch das Philosophiestudium etwas abgekühlt. Insofern, als ich das als bloßes Instrument zur Produktion von Texten oder Distribution von Texten genutzt habe. Das Internet kam dann irgendwann da. Auch da war ich Pionier. Das war am Anfang ja noch textbasiert. Man hatte also ein Modem und musste den Festnetz Telefonhörer da reinstopfen. Es fiepte ganz laut. Und dann hat man,
das kenne ich auch noch.
Genau. Ja. Und dann hatte man eine Textverbindung irgendwie zu Kollegen in den USA und es gab natürlich auch erste spielerische Formen, damit umzugehen. Es gab Online-Multiplayer-Rollenspiele, etwa im Star Trek-Universum. Mhm. Die waren aber alle textbasiert und das waren aufregende Erfahrungen.
Was ja auch ganz schön ist, ne? Wenn die bunten Texte da so rüber geblinkt sind,
genau.
Das ist ein bisschen geiler sogar als heute chatten.
Genau. Ja, das hatte eine unglaubliche Intensität und eine Reichweite und ich war zunächst auch sehr euphorisch. Dann wurde das Ganze aber immer hermetischer. Das heißt, man hatte sowas wie eine tolle Benutzeroberfläche bei Apple, die alles konnte, aber die einen nicht mehr dahinter gucken ließ. Und man hatte entsprechend auch ein Internet, das bildbasiert war und einen immer fremder werden ließ eigentlich mit diesen Produkten. Ich habe dann auch mal bei Facebook mich 2-3 Monate getummelt und habe gemerkt, wie ja, wie sehr das einen doch in seiner Lebensführung bestimmt, und habe es dann irgendwann abgebrochen und auch gemerkt, wie schwer das eigentlich ist. Also erstmal seelisch schwer, sich davon zu verabschieden, weil man da Sozialkapital aufgebaut hat, das man mit einem Schlag vernichtet. Aber auch wie
das
schwer es ist.
Sozialkapital, das, was wir Freunde, ich mache hier Anführungsstriche, ja, ne, was wir so Freunde nennen, ist für Herrn Burchardt Sozialkapital.
Nein, das ist jetzt nicht für mich, sondern das war sozusagen schon der fachliche Terminus. Das heißt, ich habe natürlich Zeit investiert, Kommunikation. Und das war ein Teil von mir. Wenn ich es biografischer formuliere, war das ein Stück von mir, das objektiv geworden ist in dem Netz, das damit sterben musste. Und es war schwer, in dem Menüs überhaupt den Knopf zu finden, der mich davon verabschiedet. Also ich weiß sicherlich heute noch penetranter, man wurde dann verfolgt. Willst du wirklich, hast du es dir gut überlegt, willst du all diese Menschen nie wieder sehen?
Nie wieder.
Genau, ja, also so eine sehr Endgültigkeit.
Die sterben, wenn man sich abmeldet.
Ja, ja, wie Tamagotchi.
Mit einem. Genau. Ja, genau, ja. Nee, das Spannende daran ist, das habe ich antizipiert, dass Menschen, die das besser kennen als ich, genau dieses Problem haben, dass sie sich da veräußern und dann auch davon trennen müssen. Ne? Und du kannst das noch aufgrund deiner Urteilskraft, ne? Du hast noch ein anderes Leben kennengelernt und ich glaube, das ist der große Unterschied zu den Natives, die das nicht mehr anders kennen. Dass man dann so schlecht beurteilen kann, wie schlimm ist das denn, wenn ich das abschneide von mir? Was wird dann passieren? Was bleibt zurück und so? Also ich stelle es mir schwierig vor.
Ich bin ja dann sozusagen dazwischen mit dem Internet groß geworden und für mich ist das ja auch noch ein Beruf, ne? Also diese ganze Digitalisierung oder zumindest die Kommunikation ist ja in meinem Beruf vor allen Dingen in dieses Internet verlagert, ne? Also ich merke auch, ich habe kaum noch Zeit zu telefonieren. Das mit dem Telefonieren klappt weniger gut als E-Mails schreiben und am besten bin ich erreichbar, wenn man mir irgendwie eine WhatsApp schickt, mich bei Facebook anpinnt, bei Twitter oder sonst wie, weil ich das nebenbei machen kann, während ich noch etwas anderes tue. Das geht mit dem Telefonieren einfach nicht, weil wenn ich telefoniere, kann ich nur telefonieren, maximal kann ich noch Notizen machen, aber es geht halt nichts parallel. Also ich kann jetzt ja auch nicht mit euch beiden sprechen und parallel hier irgendwie mein Facebook bedienen, das wird nicht funktionieren. Dann hat entweder Facebook meine Aufmerksamkeit oder ihr, aber
das ist Multitasking-Ding, dass man sagt, dass, genau, erstens gibt es das nicht, also Schirmacher oder wer auch immer darauf hingewiesen hat. Und das Interessante ist natürlich auch, dass ich einen unglaublichen Zuwachs an kommunikativer Potenz erlebe. Ja, also ich kann weltweit zugreifen via Internet, ich erreiche alles, ne, um das mal ein bisschen werber zu zeigen. Das Problem ist aber, dass der Preis dieser Potenz eigentlich auch eine Impotenz ist, weil ich ja unglaublich verkümmere in meiner Darstellungsmöglichkeit. Also die Differenzierungen lassen nach, ich sondere fast eher Signale ab. Also ich kann nicht mehr eine freundliche Anrede, ich kann Nuancierungen nicht mehr reinbringen. Ich setze eigentlich
voraus. Kann man schon.
Ja, aber dafür, wer nimmt sich dafür die Zeit?
Genau. Absolut.
Und die Frage ist, welche Kulturverluste gehen wir da ein? Und vielleicht noch eine letzte Nuance. Mir hat ein Lehrer mal eine schöne Variante zum Digital Native nahegelegt. Er spricht von Digital Prisoner, also von jemand, der gar nicht das Außen des Digitalen mehr kennt. Und vielleicht, man sagt ja immer, ja, ihr könnt das nicht beurteilen, weil ihr seid ja ohne aufgewachsen. Vielleicht können wir es gerade deshalb beurteilen, weil wir beide Seiten gut kennen. Mhm. Also weshalb ich das auch gerade so ausführlich erzählt habe, ich werde wahrscheinlich gleich sehr kritisch erscheinen, ist mir wichtig, ich beurteile das deshalb so kritisch, weil ich es so gut kenne und nicht, weil ich es nicht kenne oder Berührungsängste hätte. Das ist immer so ein relativ flaches Vorurteil.
Nee, ich habe gestern zum Beispiel noch ein Social-Media-Posting gesehen, da ging es um, wie zum Beispiel die Smartphone-Nutzung uns körperlich beeinflusst. Und es gibt eine Studie aus den USA, die haben einfach mal abgecheckt, wenn das Handy aus ist, beeinflusst uns das trotzdem noch. Die haben Tests mit Leuten gemacht, die mussten Tests schreiben. Die eine Gruppe hatte das Handy ausgeschaltet, also wirklich ohne Empfang, richtig ausgeschaltet auf dem Tisch liegen. Die zweite Gruppe hatte das in der Hosentasche und bei der dritten Gruppe war das nicht im Raum. Diejenigen, die am besten abgeschnitten haben, war die Gruppe, bei der das mobile Telefon ausgeschaltet nicht im Raum war. Selbst die Leute, die das in der Hosentasche hatten, nicht mal sichtbar, nicht im Sichtfeld, waren abgelenkt im Sinne von, das Gehirn hat Aufmerksamkeit sozusagen abgekoppelt, um notfalls reagieren zu können auf das, was an Signalen von einem ausgeschalteten Mobiltelefon kommt, nur weil es anwesend war.
Finde ich gar nicht so überraschend. Also der Appellcharakter der Dinge ist ja immer schon da. Die haben ja auch attraktive Oberflächen zum Teil und schreiben sich so ein in die Gewöhnung auch, in den Alltag und sind im Prinzip ja so eine Art Phantomglied und meistens da. Was mich daran ja auch aus einer Außenperspektive kritisch werden lässt, ist zum einen die Abgelenktheit, ne? Also diese Unfähigkeit zur Konzentration, die ich schon an mir erlebe und ich mache das alles gar nicht, weil alles so beschleunigt ist. Und auch der Punkt, ja klar, ist das ein kommunikatives Heilsversprechen. Ich kann jetzt die ganze Welt erreichen, aber mich kann auch die ganze Welt ständig erreichen. Mhm. Und mich macht das unglaublich zerstreut.
Mhm. Genau, aber was unter diesem Posting drunter stand, war, dass wir als Öffentlich-Rechtliche mal wieder nur auf die Gefahren hinweisen und das nicht positiv sehen können.
Dazu müsste man zweierlei sagen. Also zum einen habe ich das Gefühl, dass diese Digitalisierung mit der gleichen Alternativlosigkeitsrhetorik begleitet wird wie die Globalisierung. Als ob das nicht zu gestalten wäre, sondern man passt sich entweder an oder man geht unter.
Ja, friss oder stirb.
Das finde ich schon mal als Demokrat finde ich völlig unsäglich. Mhm. Und es gibt so viel Positives Bericht, dass man auch mal durchaus die Ausgewogenheit dadurch herstellt, dass man einseitig negativ berichtet. Das ist der erste Punkt. Da möchte ich aber systematisch noch auf das eigene, was Rita gerade dargelegt hat. Es gibt also zum einen etwas in der Natur der Dinglichkeit, liegen, dass das Selbst mich immer bindet, also das gilt für alle Dinge. Dann gibt es aber auch noch sozusagen von den Programmierern bewusst implementierte Systeme in den Layouts und im Designs, die unsere psychischen Schwachstellen ausnutzen, um uns an die Gerätenutzung zu binden. Da hat mal jemand aus dem Google Design Center ausgepackt, der war eigentlich Zauberkünstler und hat gesagt, das sind ganz viele Parallelen zwischen diesen beiden Metiers, weil wir müssen immer mit den Schwachstellen der Wahrnehmung und der Intellektualität der Menschen arbeiten. Mhm. Und er hat dann wunderbare Beispiele geliefert, wo mir auch selber heiß geworden ist, weil ich gemerkt habe, oh Gott, ich dachte mir, ich bin mediensouverän, ich bin es überhaupt nicht. Also ein Beispiel ist zum Beispiel ist das Menü, dass man überhaupt erstmal Wahlmöglichkeiten suggeriert, aber gleichzeitig auch Wahlmöglichkeiten entzieht. Das, was nicht im Menü ist, das steht nicht zur Verfügung. Das heißt, es ist eigentlich eine Einschränkung meiner Freiheit bei gleichzeitiger Suggestion von Freiheit.
Aber das könnte man ja jeder Speisekarte vorwerfen. Ja. Ne? Wenn ich zum Italiener gehe, kann ich halt keine thailändischen Gerichte aus.
Schon klar, also, das ist eben kein Universalmedium, sondern es ist ein steuerndes Medium.
Naja, ich kann dem Kellner auch sagen, ich hätte gern die 12, aber mit ohne und dann vielleicht das dabei, aber auf einem Extrateller.
Eben.
Ich hätte gerne dann gehe ich dem zwar auf die Nerven, aber ich kann das versuchen.
Ich hätte gern das Instagram ohne die umfassenden Nutzungsbedingungen.
Genau. Also es geht genau. Dann gibt es aber noch weitere Sachen, die noch subtiler sind. Ein Beispiel ist etwa dieser Gedanke, dass wir psychisch darauf programmiert sind, dass Unterbrechung Relevanz bedeutet. Und das ist klassisch so, also wenn jetzt irgendwie die Steinzeitrotte da den Mammut erlegt hat und sitzt dann abend auf der Lichtung und grillt das Mammutsteak und die Veganer, die essen die kleinen Bärenstäbchen und plötzlich tritt der Säbelzahntiger auf die Lichtung, ja, dann ist der natürlich wichtiger als das Steak und das Bärenspießchen. Ich muss entweder gegen ihn kämpfen oder weglaufen. Das heißt, Unterbrechung ist bedeutsamer als das, was ich gerade tue. Und deshalb unterbrechen uns diese Geräte die ganze Zeit durch irgendwelche Pings und so weiter, weil wir natürlich denken, das könnte jetzt hier Fear of Missing Something Important, ja, FOMSI. Das könnte die wesentliche Information sein, die unser Leben verändert. Mein Kind ist vom Auto überfahren worden, ich muss ins Krankenhaus. Wahrscheinlich hat nur jemand einen Donut fotografiert, aber es ist eben immer wieder diese Relevanzaspekte. Aber es ist heute nicht mehr der Fall. Unterbrechung ist irrelevant, gerade im Medienzeitalter. Und das Letzte, wo mir dann heiß geworden ist, was der nannte, war diese Menüführung beim Abrufen von Nachrichten oder Mails bei Apple-Geräten. Ich glaube, bei den anderen ist es auch so. Man zieht irgendwas runter, oben kreiselt irgend so ein Stern und danach bekommt man Ergebnisse ausgespuckt. Mhm. Das haben die systematisch dem einarmigen Banditen in Las Vegas abgeschaut, weil das im hohen Maße suchtinduzierend ist. Das heißt, man hat eine relativ geringe Beeinflussungsmöglichkeit und kriegt dann Ergebnisse ausgespuckt, die man als Nieten, als Siege oder als Niederlagen feiern kann. Und damit wird eigentlich die Spielsucht der Menschen sehr, sehr bedient. Und in der Verschränkung dieser Optionen ist es also nicht nur die normale Dinglichkeit, die irgendwie uns appelliert, sondern es sind Versuche, unsere Aufmerksamkeit systematisch auf sich zu binden, weil Aufmerksamkeitsökonomie natürlich ein großes Thema ist im Moment, was dann eben zu sowas wie habitualisierten ADHS führt. Also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome sind sozusagen eine Grundhaltung, mit denen wir der Welt begegnen, gerade wenn wir mit diesen Kommunikationsgeräten arbeiten. Und da sind dann die Freiheitsverluste gegenzurechnen gegen die Zuwächse durch Zugriffsmöglichkeiten.
Wobei ich habe jetzt gerade genau spontan mehrere Gedanken dazu, nämlich das eine ist, also Aufmerksamkeit konkurriert ja, ne? Also wir starren aber eher aufs Handy als auf den Straßenverkehr.
Oder unser Kind.
Oder unser Kind.
Mama, guck mal.
Kann nee, ich.
Kann gerade nicht.
Genau. Das ist zum einen. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch dieses Managen müssen. Also, ne, wann stumpfe ich irgendwann ab zum Beispiel? Also ich stumpfe ja schon anscheinend ab gegenüber des Umwelteinflusses. Ne? Die Umwelt bekommt von mir nicht mehr so viel Aufmerksamkeit wie das mobile Telefon. Das heißt, die Aufmerksamkeitsforderung von diesem elektronischen Gerät ist für mich bedeutender als das, was wirklich gefährlich ist, nämlich das herannahende Auto.
Ja, auf irgendwas muss ich mich halt konzentrieren. Ne? Also man hat das Gefühl, Konzentration geht verloren. Das stimmt gar nicht. Es gibt so eine Art Paradigma Monismus. Es gibt halt nur noch das Mobile und das Digitale, auf das ich mich zu konzentrieren habe. Und das funktioniert paradoxerweise eben durch Unterbrechungslogik. Das ist doch verrückt. Also.
Ja, ich finde daran verrückt, dass wir uns dass es sozusagen einen Gewöhnungseffekt gibt.
Ja,
Und der Gewöhnungseffekt irgendwie eintritt in der Form, dass uns dringlicher erscheint oder die Unterbrechung und die Aufmerksamkeit dringlicher erscheint auf das, was wir in der Hand haben, als auf das, was wirklich unser Leben gefährden kann. Mhm. Nämlich das, was um uns herum ist, Straßenverkehr oder was auch immer, uns da Löcher, wir sehen hier nichts mehr. 17-jährige Schülerinnen fahren mit Kopfhörern und auf dem Handy tippend in Polizeiautos. Mhm. Das ist, glaube ich, irgendwo in Münster passiert.
Ja, es dockt eben an die Suchtrezeptoren tatsächlich an, glaube ich. Und das ist ja auch so ein Versprechen, man gehöre dazu und zu diesem Innen, der Innenwelt, ne, the circle und so, der schließt sich irgendwann und dann will man nicht draußen sein. Und wenn alle anderen das machen, das ist auch ein ganz simpler Effekt, dann kommt mir das normal vor. Also ich glaube, wenn man sich woanders aufhielte, wo noch analoger gelebt wird und so, solche Sehnsüchte gibt es ja auch immer nach einem Außen, das es nur auch nicht mehr wirklich gibt, dann fahren die Manager in irgendein Chalet und müssen ihr Zeug da abgeben. Und fühlen sich dann wahnsinnig naturverbunden.
Umarmen Bäume.
Ja. Quatsch, ne? Aber diese Versprechungen des Dazugehörens und des Normalseins auch, wenn alle anderen das machen, die sind auch sehr groß. Also es geht nicht nur vom Ding aus, sondern auch von der Sozialität. Und ich erlebe das natürlich mit Abstand und mit einem Grinsen, weil ich schon groß bin und da nicht so anfällig bin. Aber dass ich nicht mitmache, ist immer auch ein Statement. Das erlebe ich schon an mir selbst. Und das wird nicht immer positiv gewertet.
Was ja auch befremdlich ist, wie die öffentlichen Räume sich dadurch verändern. Ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Sedativum. Mhm. Also wenn ich jetzt totalitärer Herrscher wäre, dann würde ich genau sowas in die Massen ausstreuen, um die ruhig zu stellen. Wenn man mit der Bahn fährt, waren früher eine ganz andere Atmosphäre in den Wagen, die war auch nicht immer angenehm. Das hatte auch manchmal was Unzivilisiertes, Aggressives. Aber heute, ich hatte mal so wirklich eine ganz komische Erfahrung, dass ich das Gefühl hatte, das sind wie so Exoparasiten, die Menschen befallen haben. Also die haben die Tentakel, denen in die Ohren geschossen, diese weißen Stöpsel. Dann zwingen sie den Blick auf die Oberfläche und letztendlich ist es wie ein Parasit, der mich zwingt, ihn mit Strom zu versorgen, der mein Leben absaugt. Also auch so eine Perspektive kann man darauf einnehmen. Weshalb ich das so überzeichne, ist eigentlich, dass wir eine große Ambivalenz von Technik hier beobachten können, nämlich immer wieder Freiheitszuwächse, aber auch die Notwendigkeit der Unterwerfung oder die Gefahr der Unterwerfung. Und letztendlich geht es darum, das auszubalancieren. Und ich glaube, das ist schwerer als bei anderen Techniken, bei anderen Medien auch.
Definitiv, weil es auch häufig so unterbewusst funktioniert. Aber wo Sie gerade Sedativum sagen, ich bin der Meinung, das funktioniert genau nicht, weil Leute sich ja tatsächlich mehr empören, und weil sie mehr Möglichkeiten haben, ihre Empörung auszudrücken. Ja. Man hat das Gefühl, dass das auch so ein bisschen Aggression füttert. Also A, dadurch, dass man ständig im Stress ist, so, weil man ständig irgendwie angepinnt wird, und B, dass man ständig das Gefühl hat, man müsse Meinung äußern und Stellung beziehen zu irgendwas, um sich zu verteidigen.
Ja, die Qualität des Äußerns ist eben anders, ne? Die Anonymität des digitalen Raums erzeugt ja unschöne Effekte, was das Beschimpfen angeht und so, ne?
Ja.
Während die vielleicht in der Bahn ganz ruhig sitzen, das ist ja das Unheimliche, und dann was unglaublich Aggressives da auf ihrem Gerät machen.
Hasspostings im Schlummermodus.
Kann doch sein.
Ja, klar. Ja, aber das ist für mich die Frage nach dem politischen Raum. Also wir haben einerseits eine Entpolitisierung, weil darüber die politische Artikulation aus dem Raum der Öffentlichkeit, wo sie eigentlich hingehört, also die Agora in der Antike, der Marktplatz, das Forum, an dem etwas ausgetragen wird und auch zur Erscheinung tritt, aber auch einer sozialen Sanktion und einer Gegenrede fähig ist, wird hier sozusagen kaltgestellt im öffentlichen Raum. Die Menschen reden nicht mehr miteinander, und gleichzeitig ist aus dem Gefühl der Diskretion heraus, ich bin ja mit meinem Gerät allein, auch eine unglaubliche Hemmungslosigkeit in der Artikulation und immer das Gefühl auch des politischen Engagements, das aber eigentlich nur im Virtuellen verbleibt. Denn also diese ganz, können wir vielleicht auch gleich nochmal ausführlicher drüber sprechen.
Das können wir auch gerne jetzt machen, wo wir gerade da sind.
Ja. Wenn wir es ins Politische hineinbringen, ob das einen Zuwachs bedeutet, also wenn wir über die Farbenrevolution und so weiter sprechen, oder ob das nicht eher Kanalisierungsformen sind, die das Politische versickern lassen in symbolpolitischen Handlungen, die eher im Unterschreiben von Listen und Ablassen von Dampf, aber auch der Produktion von Filterblasen und der Bestätigung von Vorurteilen erfolgt. Auch da können wir nochmal drüber sprechen.
Ja, wobei ich das Gefühl habe, dass das durchaus auch Einfluss auf die Realität hat, weil nämlich natürlich auch zum Beispiel Politiker oder Menschen, die sich öffentlich äußern, wissen, dass ihre öffentlichen Äußerungen oder Äußerungen im öffentlichen Raum zerhackt werden und dann wieder in soziale Netzwerke gefüttert werden, um da wieder für Reichweite zu sorgen. Das heißt, diese angebliche Filterblase, ne, die ich, also meiner Meinung nach gab es Filterblasen schon immer. Ja, niemand von uns würde jemals auf eine AfD-Versammlung gehen, freiwillig. Also diese, oder.
Warum eigentlich
oder,
nicht?
Man ist so reingeraten. Das ist mir schon passiert.
Genau. Bei mir ist es tatsächlich.
Nee, also dann, genau. Weil, also wenn es öffentlich
also
stattfindet,
nicht, wenn man das persönlich Platz? Kennenlernen würde. Also ich finde das eigentlich als Wissenschaftler bedenklich, dass wir. Aber ist ja nur das Beispiel jetzt.
Genau, wir sind jetzt nur bei diesem Beispiel. Ich komme natürlich auch damit in Berührung, dadurch, dass ich in sozialen Netzwerken in Räumen kommuniziere, die nicht mir gehören, sondern eben meinem Arbeitgeber und wo dann natürlich alle möglichen Menschen sprechen und kommunizieren. So, aber in der Regel versuchen wir ja uns mit Menschen zu umgeben in unserem Alltag, die Meinungen und Haltungen teilen. Und wenn dem nicht so ist, dann versuchen wir das, den Umgang so auf ein Minimum zu reduzieren. Also wenn wir zum Beispiel in der Schule, im Kindergarten, auf dem Arbeitsplatz mit Leuten in Kontakt kommen, mit denen wir nicht gut klarkommen, dann haben wir die ja nicht permanent in unserem Leben.
Aber wir müssen aufpassen, dass wir
nicht von denen beeinflussen.
Nicht Sympathie jetzt verwechseln mit der Bereitschaft, divergierende Informationen oder Wissensgehalte zu akzeptieren.
Genau, aber es
das
geht ja auch schon
anderes,
um.
Es kann darum, ja sein, dass ich jemanden mag, der mir trotzdem etwas sagt, wovon ich nicht überzeugt bin.
Genau, das würde oder ich von jemand, dem auch annehmen, aber zum Beispiel nicht von jemandem, den ich nicht mag, also mit dem ich mich sonst nicht umgebe.
Ja, aber das ist tatsächlich was anderes. Also vor allem müssen wir nochmal unterscheiden zwischen sozusagen einer privaten Haltung und einer wissenschaftlichen oder philosophischen Haltung. Da war eigentlich immer der Diskurs, das sich Aussetzen von Gegenargumenten, ein Korrektiv, sozusagen eine eingebaute methodische Skepsis, ich könnte Unrecht haben. Also ein alter hermeneutischer Satz, also das Verstehen unterstellt immer, der andere könnte Recht haben. Und das hat einerseits eine Erkenntnisfunktion, es hat aber auch eine soziale Dimension, weil ich dann gerade dem, der mir am unsympathischen ist, am meisten zuhören muss. Nicht, weil ich ihm von vornherein sage, du hast Recht, aber es könnte auch sein, dass auf der AfD-Veranstaltung ein wichtiger Aspekt genannt wird, der mir entgangen ist.
Ja, genau, dauert halt lang. Ne? So ein Diskurs ist richtig. Ein langer Prozess und das haben wir, glaube ich, unterschlagen, wie man da hinkommt zu seiner Filterblase. Mhm. Wenn man sie genau, meinetwegen richtig. Analog versteht, wie man da hinkommt, seine Freunde auszuwählen in der Grundschule und in der vierten Klasse sagen kann, mit dem und dem werde ich weiter zu tun haben und mit demjenigen nicht. Da habe ich mich erst der Fremdheit ausgesetzt und ich glaube, was jetzt in diesem Zusammenhang unfreiwillig, genau. Und was aber jetzt im Zusammenhang mit Echokammern und Filterblasen gemeint ist, ist, glaube ich, dass ich diesen Prozess gar nicht durchlaufe, sondern sehr schnell durch Algorithmen erfasst wird, was gefällt mir denn? Und ich mich dem Fremden dann gar nicht mehr aussetze oder dass das wahnsinnig schnell geht.
Ja, wobei ich aber glaube, dass man auch, wenn man im Alltag ist, sich bewusst, dass das, was Herr Burchardt gerade gesagt hat, ich muss mir bewusst sein, dass ich mich natürlich in meiner Meinung am liebsten bestätigen lasse und klar. Muss eine bewusste Anstrengung unternehmen, eine Gegenmeinung zuzulassen oder mich sogar der konträren Meinung auszusetzen. Das macht die Wissenschaft, aber das macht natürlich nicht der Standard-Facebook-Nutzer oder der Standard normal Mensch, der so durch die Gegend läuft.
Das ist jetzt er ist zwanghaft damit konfrontiert, also unfreiwillig.
Genau, richtig unfreiwillig, aber ansonsten ist das ja keine gängige Haltung. Wir haben jetzt keinen gesellschaftlichen Konsens geschaffen, dass wir uns grundsätzlich mit der Gegenmeinung auseinandersetzen.
Ah,
wir
doch,
versuchen, das
Sie,
zu vermitteln.
Das Grundgesetz,
Die
Idee der Demokratie, ja.
Absolut.
Ist, würde ich schon immer noch als Konsens betrachten und möchte den Konsens auch nicht aufkündigen. Vielleicht ist in dem Zusammenhang auch interessant, zum Beispiel der Beutelsbacher Konsens. Ich bringe das gerade mal jetzt, weil es eine hohe politische Relevanz hat, ist eine Vereinbarung in der Nachkriegszeit, die sich mit der Indoktrination während der Nazizeit beschäftigt hat. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist, dieser Konsens.
Und ich würde ihn kurz erläutern.
Politische Bildung hat immer zur Aufgabe, das Spektrum aller Meinungen abzubilden, aber nicht den anderen zu überwältigen, eine bestimmte zu übernehmen, sondern sich selbst ein Urteil zu bilden. Das ist der Konsens, der auch für eine demokratische Prozesse erfolgreich ist. Nämlich, wenn ich jetzt methodisch sage, der andere könnte Recht haben, kann das ja auch sein, dass es ein wichtiger Aspekt, der in der Repräsentation der politischen Prozesse nötig ist, um eine Lösung zu finden für politische Fragen, die dem Allgemeinwohl zuträglich sind. Insofern haben wir eine öffentliche Debattenkultur in den Parlamenten. Wir haben eine Meinungsvielfalt, wir haben die Meinungsfreiheit postuliert. Und was ich im Moment erschütternd erlebe, ist, dass gerade die politischen Bildner, die Bundeszentrale für politische Bildung, diesen Beutelsbacher Konsens aufkündigen will. Und zwar unter Hinweis auf die AfD. Und das finde ich wiederum erschreckend. Wofür brauchen wir noch die AfD, wenn nur demokratischen Kräfte sagen, wir verzichten jetzt auf diesen Beutelsbacher Konsens und erlauben uns sowas wie Indoktrination oder Verengung des Meinungsspektrums.
Und genau das ist aber das Ding. Das Ding ist, dass sie sagen, naja, das steht ja im Grundgesetz und so. Wir das steht da, wir haben das irgendwo stehen, aber man erlebt halt sehr häufig, finde ich, dass Dinge, die irgendwo stehen, nicht mehr mit Leben gefüllt werden. Und wir erleben gerade, dass wir eine Debatte haben, die nicht inhaltlich geführt wird, die uns aber wahrscheinlich viel weiterbringen würde, sondern nur noch populistisch sozusagen. Genau,
und zwar von allen Seiten. Ja, Öffentlichkeit und Privatheit sind halt schwer zu unterscheiden. Im politischen Raum noch viel schwieriger. Wann bin ich Privatperson, wann bin ich öffentliche Person? Wie spreche ich? Ist das jetzt eine Rolle, Politiker zu sein, oder bin ich das als Mensch? Das sind ja philosophisch auch interessante Fragen. Mhm. Und es ist nicht so voraussetzungsreich, das ist so ein Vorwurf, der immer wieder kommt, wie man meint. Also, dass man sich da einen Schritt zurücknehmen müsste, um das Ganze mal kritisch zu betrachten, und dass das so schwierig ist und nur denen, die politische Bildung erfahren haben, zu Gebote steht oder zur Verfügung steht, das glaube ich nicht. Also ich glaube, voraussetzungsreicher ist tatsächlich alles, was so... ja, egal, das lasse ich jetzt mal weg, Klammer zu. Es ist nicht so voraussetzungsreich, sich streiten zu können. Warum? Also auch politisch korrekt sich streiten zu können. Warum soll das so voraussetzungsreich sein? Kinder streiten sich, die hauen sich ihre Meinungen um die Ohren und dann wird geprüft und eventuell ein Schiedsrichter hinzugezogen. Ne?
Aber ich habe ich das Gefühl, dass Streiten etwas ist, das Zeit benötigt, womit ich mich auseinandersetzen muss. Und genau diese Zeit ist nicht mehr gegeben.
Ja, dann mache ich die Klammer doch auf, genau. Da ist nämlich der Voraussetzungsreichtum. Das ist der Voraussetzungsreichtum und der wird systematisch durch Digitalisierung verkleinert, das glaube ich schon.
Und das ist das wäre nämlich der Rückweg jetzt nochmal zu der Digitalisierungsfrage. Ja. Also ich glaube, erstmal das psychologische Phänomen, Sie haben völlig recht. Es gibt eine bequeme Neigung, nur Informationen wahrzunehmen, die meinem Weltbild entsprechen und sozusagen gar nicht einzusteigen in den Verstehensprozess, was aber letztendlich dazu führt, dass ich realitätsfremd werde und auch mir selbst fremd werde, weil ich Gelegenheiten versäume.
Aber im Glauben, ich hätte viel mehr von der Realität konsumiert.
Genau, und das, durch das Internet habe ich ja einen Zugang zu gewaltigen Informationen und es wurde immer propagiert als gewaltigen Zuwachs und Zugriff, Demokratisierung von Kommunikation und so weiter und so weiter. Diese ganzen Verheißungen könnte man jetzt nochmal konterkarieren. Was wir haben, sind, wie Rita anspricht, die Beschleunigungsphänomene. Und was dazu führt, dass etwa auch seriöse Nachrichtenredaktionen große Probleme haben, bestimmte Meldungen nochmal zu überprüfen und einem redaktionellen Verfahren zuzuführen, bevor sie multipliziert und weiter distribuiert werden. Was also nicht zu einer stärkeren Information und einer systematischen Auseinandersetzung führt, sondern zu einer Veroberflächlichung und einer Anfälligkeit für Propaganda, Marketing, Lobbyismus und so weiter.
Ja, und auch da, wenn ich die Urteilskraft habe, und bereits erworben habe und zu sagen, das ist Komplexitätsreduktion, das kann ich erkennen, das müsste komplexer dargestellt werden, ist aber nicht so, das ärgert mich, alles gut. Aber wenn ich das nicht mehr erkennen kann, weil ich die Urteilskraft gar nicht erwerben konnte, ja, wo ist denn dann der Freiheitsgewinn?
Das zum einen, und zum anderen gibt es ja auch die Tendenz, auch in den Medien, weil Medienmacher darum wissen, dass die Aufmerksamkeit zu gering ist, natürlich auch nur noch kleine Häppchen anzubieten und die Komplexität deswegen runterzubrechen. Das heißt aber, dass wir ja niemals mehr in dieses Komplexitätsmuster kommen, weil immer alle sagen, naja, aber das ist zu komplex oder das, wir brauchen
das
zu viel Zeit.
Das versteht der Hörer nicht, dafür haben wir nicht die Zeit.
Ja, die Leichtigkeitslösung.
Ich glaube noch nicht mal, das ist das Entmündigung des Hörers.
Ja? Nee, ich glaube, es geht nicht ums Verstehen, sondern es ist einfach eher diese Haltung, dass der Hörer die Zeit nicht mehr aufwendet. Also dass diese Vorwegnahme von wegen, naja, mehr als 2:30 hört uns sowieso keiner mehr zu. Niemand setzt sich mit einem etwas auseinander, das länger ist als, sagen wir mal, maximal 5 Minuten.
Dahinter steht ja die Überzeugung, das macht denen keinen Spaß, das macht denen keine Freude, das braucht, ne, und deswegen bleibt keiner dabei. So.
Das habe ich tatsächlich leider noch nie gehört als Argument.
Ja, aber das steht ja dahinter, warum bleibt man sonst nicht dabei?
Weil man keine Zeit hat.
Weil es einen anstrengt. Ja, aber wenn es ganz toll ist, dann spielt man 10 Stunden lang irgendein Spiel, das machen die Menschen ja schon und wenden diese Zeit auf. Also Zeit ist eben nicht das einzige Argument, sondern Zeit in der Verkopplung mit Sinnzuschreibung, glaube ich. Und die ganze Beschleunigungsdebatte hat wirklich dann später auch zu dieser Sinnfrage geführt. Ja, wann ist Beschleunigung denn was ich als schrecklich erlebe, wenn ich der Beschleunigung keine Sinngehalte mehr abgewinnen kann, wenn das zunehmend verunmöglicht wird. Und ich finde das halt unglaublich übergriffig und paternalistisch zu behaupten, jemand habe keinen Spaß an Komplexität, wenn er sie doch gar nicht kennt oder sie. Woher soll ich denn das wissen, ob das mir Spaß macht, ein antikes Drama zu lesen, wenn ich keins kennenlerne, sondern immer nur drei Sätze. Ich reg mich schon wieder auf, Entschuldigung.
Bitte reg dich auf. Ja, aber man stelle sich das mal vor. Also ich meine, Jan Böhmermann macht das ja mitunter, ne? Klassische Literatur in YouTube-Verfassung. Ich finde den Angang durchaus witzig, ich finde ihn aber auch traurig, weil ist natürlich, und ich merke das gerade selber, ich reduziere, ich weiß nicht, ob es an dir liegt, Rita, ich reduziere gerade
bestimmt, liegt alles an mir.
Mein Konsum an digitalen Sachen im Sinne von also sozialen Netzwerke und so und wende mich wieder mehr dem Hören zu. Mhm. Also habe wieder mehr Hörbücher, mehr Podcasts, die ich konsumiere, mehr lange Versionen von Sachen, weil ich mich den Gedanken gerne widmen möchte und weil mir das als wichtiger erscheint, als eben kurzfristig zu reagieren. Also auch dieses auf Trends, auf Hashtags, die gerade trenden oder so, zu reagieren und eine Meinung zu äußern, wird bei mir gerade weniger, weil ich mehr Zeit brauche, um mir Gedanken zu machen und keinen Bock habe, immer diesem Impuls hinterher zu rennen, der am Ende nichts da lässt, außer dass er ein Impuls war, wie zum Beispiel, auch wenn das wichtig ist, weil es eine Debatte ausgelöst hat, aber so ein Hashtag wie Aufschrei oder jetzt eben MeToo, also Frauen, die sexuell belästigt worden sind, was kommt dann? Ich frage mich halt immer, okay, wir haben was angestoßen, aber was kommt dann?
Aufregungsökonomie, und das meine ich halt mit symbolpolitischen Ersatzhandlungen. Natürlich ist es vielleicht mal, ich finde immer schwierig, wenn man medienkritisch pauschal ist und die Menschen immer verurteilt. Das erzählt ja von was? Es erzählt ja davon, dass wir unter Beschleunigungserlebnissen, die ja nicht vom Einzelnen verursacht sind, sondern einen viel größeren Zusammenhang haben. Einerseits mit dem technischen Fortschritt, das ist der eine Aspekt, die Beschleunigung auch im Bereich der Medien. Aber es hat auch was mit Ökonomie zu tun. Also die Philosophin Silja Graupe, die sich auch mit Wirtschaftstheorie beschäftigt, hat mal den Zusammenhang von Kalendarium und Zinsaufkommen beschrieben und zeigt eigentlich, dass die Produktionszyklen und die Zinszyklen immer wieder als Zeittaktung eine Rolle gespielt haben. Und wenn wir jetzt sehen, es gibt Hochfrequenzhandel über Computer, die also Mikrotransaktionen also in höherer Geschwindigkeit an Börsen vollziehen, sodass innerhalb von Millisekunden eine Börse zusammenbricht und gleichzeitig wieder repariert wird, ohne dass wir es gemerkt haben, merken wir auch, dass hier sozusagen Taktgebungen von außen uns betreffen. Mhm. Was dabei aber gleich bleibt, ist eigentlich das Bedürfnis der Menschen nach Sozialität und Gerechtigkeit. Und wenn jetzt jemand sich für soziale Fragen, für Frauenrechte, Diskriminierung von Minderheiten und so weiter einsetzen möchte, dann tut er das in dem Medium, das ihm am ehesten noch zur Verfügung steht. Und das spricht erstmal von der Sehnsucht nach der Menschen, nach Gerechtigkeit und einer lebenswerten, humanen Welt. Aber gleichzeitig wird sie wieder eingebaut und eingemeindet in das System, was diese Welt so inhuman macht, nämlich diesen großen industriellen, informationellen, ökonomischen Komplex, der da um uns herum entstanden ist und uns nur mit diesen Attrappen und Placebos oder Prothesen abspeichert, während wir was ganz anderes wollen. Lange Vorrede, ich wollte auf zwei schöne Punkte kommen, die das nochmal auf das zurückgreifen, was gerade so schön beschrieben wurde, auch was die Medienbeschleunigung anbetrifft. Zwei Sätze. Einmal von Horkheimer, er sagt, Bildung ist Liebe und Hingabe an die Sache und das braucht der Zeit. Die Gewalt ist rasch. Also ich kann sozusagen schnell irgendwas loswerden oder auf was zugreifen. Aber wenn ich etwas liebe, dann lasse ich dem Zeit und dann gebe ich mich hin und dann wächst mir das zu. Das heißt, da entstehen ganz andere Erfahrungs- und Weltzugänge, die es auf dem Ebene der Beschleunigung nicht gibt. Und dann möchte ich gerne nochmal an Kant erinnern. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und selbstverschuldet ist sie dann, wenn Faulheit und Feigheit eine Rolle dabei spielen. Das heißt, wenn ich mich abspeisen lasse mit 2-Minuten-Meldungen zu diesem und jenem, dann erfülle ich damit einerseits einen Informationsanspruch, aber noch lange keinen Aufklärungsanspruch. Und ich lasse mich bevormunden von Nachrichtenredaktionen, die sich selber rum wieder bevormunden lassen, von großen Presseagenturen, möglicherweise gar keine eigenen Recherchen mehr machen. Und das geht möglicherweise gut, solange die in den richtigen Händen sind. Und sobald da jemand Falsches den Takt vorgeht, dann ist es mit unserer Mediendemokratie schnell vorbei.
Ja, das Perverse daran ist ja, dass das ist so alt wie die... Na, wie die Menschheit, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber es ist sehr alt, dass man sich wünschte, dass Maschinen, Automaten, Roboter irgendwie die Arbeit übernehmen und wir dann mehr Zeit für Reflexion hätten. Und da doch das, glaube ich, an. Ja, wann passiert das? Genau. Oder der Feminismus, der hat so auf den Cyborg gesetzt, ne? Donna Haraway, Cyborg-Manifesto. Endlich wird das überwunden mit diesen dichotomen Kategorien. Wir haben doch dann was, was irgendwie asexuell und trotzdem vernünftig und wirksam ist und so. Das Schlimme ist, dass einen das so gefangen nimmt. Das ist wäre doch so hübsch, wenn das gewonnen würde, wenn wir tatsächlich delegieren könnten. Aber
ist
es
auf dem Wege des
könnten.
Cyborgs zu finden oder ist das nicht sozusagen eine Entfremdung der eigenen, des eigenen Innenseins?
Natürlich nicht. Ja. Ne? Also sobald das den Zug hat, diesen Paradigmamonismus zu entwickeln und das Einzige zu sein, an dem wir uns messen, dann zusammengebunden auch noch mit dem ökonomistischen Denken, ne? Das muss sich noch dazu alles lohnen, dann gibt es da keinen Außen mehr, von dem her ich Freiheiten gewinnen könnte. Ich sehe nicht wie.
Genau, und das ist aber tatsächlich ein Gedanke, der mir heute auch gekommen ist, als ich nochmal kurz drüber nachgedacht habe, wo wollen wir eigentlich mit Digitalisierung hin, wenn wir darüber Mensch-Maschine-Beziehungen, ja, wir wollen ja immer künstliche Intelligenz und Mensch-Maschine-Beziehungen. Wir leben längst in einer Mensch-Maschine-Beziehung. Ja. Wir sehen es nur nicht. Wir sehen den Datenfluss nicht. Wir sehen nicht, was uns alles genommen wird. Das ist überhaupt nicht, weil es nicht haptisch ist, nicht greifbar ist, bekommen wir nicht mit, was wir eigentlich alles zahlen. Und wir zahlen mit Daten und wo wir überhaupt beeinflusst werden. Das hat sich letztens in diesem Artikel sehr gut rauskristallisiert über die Journalistin, die mal von Tinder angefragt hat. Das ist dieses Datingportal. Was sie eigentlich alles an Daten von ihr gespeichert haben und plötzlich 800 Seiten Daten von 4 Jahren Tinder-Tätigkeit auf dem Tisch liegen hatte und feststellte, dass Tinder nicht nur weiß, mit wem sie sich getroffen hat, sondern wann die wo gechattet haben, wo die was sich getroffen haben, wann sie wo welche Bilder davon auf Instagram gepostet hat, wann sie wie wo mit Facebook, weil das natürlich alles in diesem Netzwerk mit verknüpft ist und nicht nur ihre Daten, sondern auch Daten ihrer Freundinnen sozusagen mit da reingeflossen sind. Und es hat sie zum ersten Mal, obwohl sie um den Umstand wusste, also sie ist Journalistin, sie weiß um den Umstand, dass ihre Daten gesammelt werden. Erst als es wirklich vor ihr lag, hat sie begriffen, wie krass das ist und dass dadurch, dass es ja ausgedruckt ist, es hätte auch jeder andere lesen können. Ja. Und dann sind wir bei Tinder ja in einem extrem intimen Raum.
Ja, ja, und da sagen aber auch immer noch Menschen, ja, ist mir doch egal, die können alles von mir wissen. Ich bin da ganz offen, ich habe nichts zu verbergen. Genau. Das höre ich dann immer wieder. Ja. Aber was dazu kommt, ist ja, dass man sich dadurch unfassbar manipulierbar macht. Und wenn man das nicht sieht, das finde ich tatsächlich naiv.
Zu sagen, ich habe nichts zu verbergen, dann, wenn man nichts zu verbergen hat, dann frage ich mich, würdest du dein Tinder-Gespräch mit dem letzten Typen, keine Ahnung, ihr hattet irgendwie einen ziemlich heißen Talk, würdest du den an deine Haustür heften und sagen, hier, guck mal bitte, das habe ich jetzt mit dem besprochen oder über die Sexpraktiken haben wir uns unterhalten. Würde das jemand
also
machen?
Am Mobiltelefon in der Bahn erzählen sich die Menschen sowas. Die wähnen sich ja in so virtuellen Telefonkabinen. Nee, wirklich. Ja, ja. Und dann denke ich immer, Alter, das ist doch rauskriegen, wer du bist, doch total peinlich. Aber nee, das mit der Öffentlichkeit und Privatheit ist wirklich
das verschwimmt.
Im Grunde ist das ein digitaler Panoptismus, wie Foucault das beschrieben hat. Wir haben nicht mehr den Überwachen, das große Auge Gottes am Himmel, das alles sieht, sondern wir haben viele kleine Augen der digitalen Krake in der Tasche und die ist einerseits diskreter und aber weil sie die Diskretionsillusion aufrechterhält, umso massiver in ihrem Eingriffen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Der Werner Meixner, ein Kollege, glaube ich, aus München, hat mal versucht, eine ökonomische Theorie der Datengewinnung zu schreiben und hat gesagt, alles, was Menschen tun und auf Entscheidung beruht, kann von Maschinen nicht erzeugt werden und produziert insofern Mehrwert. Mhm. Und das Internet der Dinge, also die Ausstattung aller Geräte mit irgendwelchen Chips, die dann einflechten, lässt überall Datenstaubsauger entstehen, die diesen Mehrwert absaugen und wir selber sind gar nicht Profiteure dieses Mehrwerts, sondern die werden eingespeist in die großen Big Data Wolken und dann über statistische Verfahren ausgewertet. Das Internet weiß alles, man muss nur die richtigen Fragen stellen. Und dann können daraus unendlich viele Wissensgehalte nach Wahrscheinlichkeitsprinzipien gewonnen werden. Es geht nicht um Wahrheit, es geht nicht um Kausalität, es geht um Korrelation und Wahrscheinlichkeit mit einer gleichzeitigen, aber unglaublichen Geltung. Also Predictive Policing, muss ich das erklären? Also
Predictive Policing, ja, bitte.
Ja, also die Vorstellung, also interessant ist also der Gedanke, dass man mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit voraussagen kann, dass in dem Stadtteil um die und die Uhrzeit ein Verbrechen passiert. Das klingt erstmal nach einem Fortschritt im Bereich der Verbrechensprävention, hat aber seine Kehrseite unter anderem in der neoliberalen sozusagen Entmachtung der Polizei, die, also da kann man sparen, man braucht nicht mehr Streife, jemand, der bei der Oma aufwacht. Meine Mutter sitzt auf dem Land und weiß, da brechen Nacht für Nacht Leute ein, die über die Autobahn die armen Leute da irgendwie enteignen, aber man sagt, wir sparen, weil unser Predictive sagt das nicht voraus. Und das andere ist, dass damit unglaublich viele soziale Stigmatisierungen einhergehen. Natürlich sind es immer die Schwarzen, die die Täter sind und so weiter und so weiter und eben weil die Korrelationen natürlich irgendwo da sind, aber damit verstetigen sich soziale Vorurteile, Diskriminierungen wachsen und so weiter und so weiter. Und der Wahrheitsgehalt wird gar nicht mehr thematisiert, weil es um die Funktion und die unmittelbare Geltung geht.
Und das ist aber das Trügerische ist, dass wir das für wahr halten. Ja. Also so. Und dass natürlich auch immer solche Geschichten wieder positiv sozusagen erzählt werden. Also ich habe jetzt letztens einen Artikel gelesen über dieses Predictive Policing. Die haben es ausprobiert in mehreren Städten und die Studie hat ergeben, dass es leider nicht wirksam ist. Also, dass sie damit natürlich keine Erfolge erzielt haben. So, das ist das eine. Und das andere ist auch, dass wir immer wieder Erfolgsmeldungen haben. Wenn wir uns daran erinnern, die Schülerin, die abgeschoben worden ist, Biffsi, da gab es eine große Petition, da war eine solche digitale Aktion sozusagen erfolgreich. Glaubt man, das Ding ist nur, da steckt sehr viel reale Interaktion drin von Menschen und das wird dadurch gar nicht mehr sichtbar, sondern man glaubt, ah okay, jetzt haben ganz viele Leute was geklickt. Und deswegen ist es passiert, dass es im Hintergrund sehr viele persönliche Gespräche auch gegeben haben muss, dass diese Schüler sich untereinander organisiert haben.
Die Nürnberger Geschichte war das?
Nee, das war hier aus Duisburg.
Ach so, okay.
Genau. Mhm. Dass die sich ja auch im realen Leben, dass die sich in einem Klassenraum getroffen haben, beschlossen haben, wir machen das, auch alle ihre Eltern, Großeltern, Freunde angesprochen haben und sozusagen im realen Leben eigentlich Leute mobilisiert haben. Und das nur ein zweiter Teil war, dass es eben auch digital funktioniert hat, das verschwindet völlig hinter der Geschichte und man hat das Gefühl, genau, ich kann mit meinem Klick was bewirken, ich muss gar nicht rausgehen und aktiv werden. So. Und ich finde, das verschwindet auch so ein bisschen dahinter. Also ich bin auch gar nicht so komplett nur Anti-Digitalisierung. Ich finde, das ist auch an der Stelle ein gutes Medium gewesen, aber es ist trügerisch.
Man muss für die Vielheit der Räume und der Paradigmen sein, glaube ich. Wenn bevor man vernünftig
es jetzt harmonisch
ist,
wird, können wir noch ein bisschen drauf eindrechen.
Ja, kannst du ja gerne machen. Aber ich finde, ich finde, es macht einen Unterschied, ob man für Analogisierung ist oder für das, die Rückgewinnung des Analogen meinetwegen oder gegen Digitalisierung. Ich würde auch gar nicht, also ich bin an vielen Stellen gegen Digitalisierung, da würde ich mich schon zu bekennen, aber nicht grundsätzlich. Ich bin auch keine dieses ablehnt, weil es ihr Oll vorkommt oder doof oder so. Mhm. Ich bin nicht zu alt, um das zu verstehen und all das nicht, aber
das
ich bin
mir auch nicht so vor.
Pro Analogisierung. Es gibt einfach Gewinne, wenn man, wie du sagst, wenn man den anderen Raum auch noch bespielt und erlebt und ja, man ergibt sich, glaube ich, zu leicht und viele Digitalisierungstendenzen haben schon den Zugriff darauf, das Analoge tot zu machen. So, und jetzt darfst du einhauen.
Nein, wäre ich ja auch dabei. Also ich habe den Eindruck, dass es sich um etwas Totalitäres handelt.
Ja, genau, das meine ich.
Das ist genau der Punkt, ne? dass wir es als alternativlos präsentiert bekommen und dass es keine Lebenssphäre gibt, die davon nicht berührt werden soll. Und gerade diese politischen Dimensionen, da gibt es ja dann inzwischen auch Meinungsbots und dieses Astroturfing, das ist ja also das Verfahren künstlicher Graswurzelbewegung, also Graswurzelbewegung ist sozusagen demokratische Bewegung, die von unten heranwachsen und Menschen engagieren sich, finden zueinander, suchen ein Medium der Artikulation. AstroTurf ist eine Kunstrasenfirma und steht symbolisch für Bots, die in Foren unterwegs sind und eine Bewegung suggerieren und erzeugen und dann reale Menschen mitreißen und ein Mehrheitsgefühl verschaffen für etwas, was eine Minderheitenposition vertritt, die hoch aufgeladen ist mit politischen Interessen, ökonomischen Interessen und so weiter. Also auch da bleibt uns die Kontrolle entzogen und der Akteur im Feld des Internets ist ja nicht die Person, sondern der Avatar. Und wir haben aus, sagen wir mal, nachvollziehbaren Gründen sowas wie ein Vermummungsverbot im öffentlichen politischen Raum. Das hat den Hintergedanken, den ich auch nachvollziehbar finde, dass ich sage, ich muss mit meinem Gesicht dafür stehen, welche Position ich vertrete. Das ist eigentlich ein guter Gedanke, der dem Begriff des Politischen, etwa wie Hannah Arendt ihn vertritt, sehr, sehr nahe kommt. Ich trete in Erscheinung als der ich bin und stehe für etwas ein, was ich vertrete. Der Avatar aber, der muss nicht für mich einstehen, sondern das ist sozusagen eine digitale Vermummung, von der ich mich auch immer wieder distanzieren kann und von der ich mich entfremden kann. Und insofern würde ich das als Verarmung des politischen Raums auch ganz kategorisch beschreiben, wenn es sich das alles in dem Bereich des Politischen transformiert. Wenn es reale Ereignisse gibt, die dann medial kommuniziert werden, wunderbar. Aber sozusagen das Ganze ersetzen zu wollen durch das eine, durch das andere, führt zu einer Attrappenprothesenhaltung oder zu einer Fetischhaltung, die uns eher ohnmächtiger macht.
Also das ist tatsächlich auch was, was ich ganz erschreckend finde, auch bei mir selber immer wieder feststelle, dass wenn ich kommuniziere im Netz, natürlich glaube, naja, man kennt mich doch, die müssen doch wissen, dass ich, wenn ich das so und so sage, dass ich das nicht ernst meine. Und natürlich haben die Menschen, die mich nicht persönlich kennen, nur ein Bild von mir, eins, das ich ausgesucht habe aus all diesen Facetten, die ich im Alltag ja auch lebe. Es gibt ein Bild von mir. Und dann natürlich meine Äußerungen, die sehr authentisch sind, aber natürlich sich auch nur auf bestimmte Dinge kaprizieren. Ich würde nicht bei Facebook irgendwas schreiben über meine sexuellen Vorlieben oder über familiäre Probleme oder irgendwas. Also ne, Dinge, die ich für privat halte, die bespreche ich mit meinen Freunden, aber die würde ich natürlich niemals in einem öffentlichen Raum posten. Das ist das eine. Jetzt kann ich meine Freunde aber nicht sehen. Das heißt, wir schreiben über Probleme und auch über private Probleme bei WhatsApp. Da bin ich gefühlt nicht öffentlich, aber ich gebe das trotzdem aus. Mhm. Das heißt, jemand, der ein Persönlichkeitsprofil von mir erstellen möchte, kann das damit tun, weil diese ganzen einzelnen Sachen eben miteinander kommunizieren. Da sie sich mir aber jeweils in einem anderen Gewand darstellen, kann ich das überhaupt nicht mehr mitbekommen. So, und man vergisst einfach, weil man sich als Person ja in Ganzheit wahrnimmt, dass auf der anderen Seite nur ein Teil des Ganzen ankommt.
Ja, ich glaube dir nicht, dass du das vergisst, du weißt das, aber du hast auch unglaublichen Druck. Ne? Also es muss schnell gehen, während ich mich hinsetze und ja, ich weiß, es klingt immer wieder furchtbar, aber ich schreibe mehrseitige Briefe, das ist so. Jetzt kann man über das Postgeheimnis streiten, die können das auch aufmachen und dann auf sehr kompliziertem Wege irgendwie private Dinge über mich rausfinden.
Da kann man schon mal nicht Steuerung F
machen, sehr unwahrscheinlich, genau.
Was macht Steuerung F?
Aber
Wörter suchen. Wenn ich jetzt rausfinden möchte, wenn Rita mir eine E-Mail schickt und ich möchte rausfinden, haben wir über eine bestimmte Person gesprochen, dann sagt man Steuerung F, gibt den Namen ein, dann kann man in unserer millionenseitigen E-Mail-Kommunikation, die es immer noch nicht gibt, rausfinden, wie oft wir über eine bestimmte Person gesprochen haben.
Was sehr praktisch wäre. Nein, genau, was ich zugeben wollte, ist natürlich, da hatten wir es auch schon öfter von, den Zusammenhang des Privilegs und auch den des Preisezahlens. Also man, beides, ne? Das ist die Vorder- und die Rückseite, würde ich sagen. Das ist ein Privileg, dass ich mich hinsetzen kann und Briefe schreiben, weil ich mir die Zeit nehmen kann. Ich verstehe, dass das nicht jedem so geht, dass das nicht jedem zur Verfügung steht. Und gleichzeitig zahle ich dafür, dass ich mir diese Zeit nehme. Die habe ich nämlich für was anderes nicht. Mhm. Also meine Lebenszeit ist genauso begrenzt wie die von jeder und jedem anderen. Und dann ist es eine Frage der Priorisierung, wie ich sie verbringe. Und auch da, ich habe die Urteilskraft durch Erziehung, Bildung, Aufwachsen und so weiter einfach anders entwickelt, als andere Leute das entwickelt haben. Das ist mir auch bewusst und mir dann kann man einen Vorwurf draus machen und sagen, na ja, das ist aber ein sehr privilegierter Zugang. Das mag stimmen, aber es ist der meine. So. Und das individuell entscheiden zu können, erlebe ich als wahnsinnig befriedigend. Und ich glaube, dass das vielen so gehen würde und dass viele auch die Möglichkeiten hätten zu entsagen.
Analog ist das neue Bio, das ist ein Buch.
Ja, ja.
Was damit gemeint ist, ist natürlich, dass es inzwischen einen sozialen Gegentrend gibt, dass es bestimmte Eliten gibt, die ihre Kinder nicht mehr in die Laptop-Klassen und in die Tablet-Klassen schickt, sondern in die Waldorfschule, wie übrigens auch die ganzen Silicon Valley-Milliardäre ihre Kinder an dieses Zeug nicht herangelassen haben und ihre Familie freigehalten haben von diesem digitalen Zeug. Und das ist fast schon so ein bisschen zynisch sozusagen. Man muss leisten können, analog zu leben oder kein Handy zu haben. Auf der anderen Seite möchte ich das nicht sozusagen dem freien Spiel der sozialen Kräfte überlassen, sondern daraus eine politische Frage formulieren. Ist sozusagen Diskretion und Privatsphäre nicht ein Menschenrecht? Ist die Freiheit der Wahl der Kommunikationswege nicht auch noch etwas? Ganz interessant, meine Kinder sind ohne Smartphones zur Schule gegangen, was dazu führte, dass sie bei bestimmten Informationen nicht berücksichtigt wurden, weil über WhatsApp Informationen verbreitet wurden. Ich habe da mal gefragt, ob im Zeitalter der Inklusion nicht auch Menschen mit Analoghintergrund inkludiert werden müssen. Ja? Das heißt, muss man nicht auch Rücksicht darauf nehmen. Ja? Also das ist der eine Punkt. Dann nochmal zu WhatsApp. Da gab es ein tolles Urteil eines Familiengerichts in Bad Hersfeld. Ja. Das kennen Sie wahrscheinlich auch.
Ja.
Wo eine Mutter relativ gedankenlos einem minderjährigen Kind das Gerät gegeben hat. Das Kind stand immer da mit Gesellschaftsspielen. Mama, lass uns spielen. Die Mama musste aber selber kommunizieren und wurde dann von einem sehr aufmerksamen jungen Richter zu jede Menge Medienpädagogik verdonnert. Insbesondere, weil es deliktfähig ist, dass WhatsApp das Adressbuch liest und diese Daten weiterleitet in die USA, was eben, glaube ich, nicht nur für diese Frau ein Problem ist, sondern eigentlich für jeden, der WhatsApp nutzt. Ja. Und die Frau wurde dann verdonnert, auch mit allen Leuten erstmal Gespräche zu führen. Seid ihr damit einverstanden, dass eure Daten an WhatsApp weitergeleitet wird? Also da gibt es ganz viele Punkte im Bereich Datenschutz, Sicherheit, die tangiert wurden. Und auch da finde ich es bedenklich, wenn solche privatwirtschaftlichen Instrumente zur Kanalisierung von öffentlicher Kommunikation in Schulen, Universitäten und so weiter genutzt werden.
Wobei im Fall der Mutter muss ich ehrlich sagen, ich finde es eine Unverschämtheit, dass eine Verantwortung, die eigentlich bei einem Unternehmen liegt, plötzlich bei einer Einzelperson liegen soll.
Auch, ja.
Also das ist halt auch so ein Ding, dass Verantwortung abgewälzt wird. Das sehen wir aber in sehr vielen Sachen. Ja? Also wir sehen Unternehmen, die sagen, naja, aber es wird ja konsumiert, es wird ja nachgefragt, warum sollen wir das nicht produzieren? Weil es scheiße ist, ja, weil er damit die Umwelt zerstört. Aber ein Unternehmen ist keine echte Person sozusagen und muss sich nicht verantworten, sondern nur die Personen, die dieses Unternehmen führen, und die sind im Zweifel überhaupt über die einzelnen Prozesse gar nicht informiert, entscheiden nach Preis, entscheiden nach was weiß ich was, haben den kompletten Prozess nicht im Blick, und es ist ihnen im Zweifel auch egal, weil sie ja eigentlich nur als Mitarbeiter für das Unternehmen dafür sorgen, dass dieses Unternehmen gesund ist, damit es mehr produzieren kann, und was dann auf der anderen Seite bei rauskommt, das ist mal erstmal völlig egal. So, ich finde, wir haben auch auch in der Digitalisierung so ein Problem von so einem Shift in der Verantwortung. Wer muss sich denn eigentlich informieren? Wer muss denn eigentlich wen schützen müssen? Also ist es wirklich uns zuzumuten, dass wir uns seitenlange Datenschutzrichtlinien durchlesen, dass wir uns mit jedem einzelnen Faktor beschäftigen, dass wir uns bis zum Ende der Prozesskette, und ich wirklich, das macht kein Unternehmen, aber bis zum Ende der Prozesskette mit allen Produktionsschritten auskennen, um dann zu entscheiden, mündig und bewusst, ja, das mache ich, nein, das mache ich nicht.
Eine interessante Frage, darf ich? Das sind zwei ganz interessante Punkte. Das ist eine Überforderung unserer Mündigkeit, die da stattfindet. Und gleichzeitig appelliert ja der Richter an die Mündigkeit der Frau. Mhm. Ich habe mich auch gedacht, warum ist es möglich, etwas, was dem deutschen Datenschutzrecht widerspricht, dass es überhaupt auf den Markt kommt, warum legt er sich nicht selbst mit WhatsApp an? Also was machen da die Gerichte? Weil das natürlich ein global agierendes Unternehmen ist und Datenschutz immer eigentlich eine regional-nationale Aufgabe ist, die da eine erhebliche Rolle spielt. Also das ist schon mal ein großes Problem. Dann finde ich aber auch, dass diese Sache, immer ist es alles so kompliziert, dass das wahrscheinlich sogar eine propagandistische Strategie ist. Wir hören immer wieder, also diese Finanzprodukte, die damals zum Crash geführt haben, die waren so kompliziert, die konnten also nur von promovierten Physikern überhaupt verstanden werden können. Ja, das heißt, so, darum gemacht. Müsst ihr euch nicht kümmern. Das ist, wir paternalisieren euch und lösen. Das ist eigentlich eine Kapitulation vor dem Aufklärungsanspruch. Ich finde, diese Datenschutzrichtlinien, die müssen einfach so formuliert sein wie Mietverträge oder das andere auch, dass ich sie verstehen und lesen kann, und alles, was ich einwillig auch nachvollziehbar ist. Die werden doch so geschrieben, damit man sie nicht liest. Und ansonsten würde ich von meinem Gesetzgeber erwarten, Jein. Dass er mich von sowas schützt.
Naja, die werden natürlich auch vor allen Dingen so geschrieben, dass sie juristisch wasserdicht sind. Ja. Und ja, genau. Und dass wir natürlich Gesetze nicht, also ich bin damals schon gescheitert an dem Ausfüllen des Antrags für Gründerzuschuss. Ja, also selbst in behördlichen Papieren, in behördlichen Papieren stehen ja manchmal Begriffe drin, die wirklich kein Mensch mehr versteht. Und das war schon auch vor der Digitalisierung so. Und das ist ja nicht nur, um den Konsumenten hinters Licht zu führen, sondern um sich juristisch abzusichern. Die Frage ist halt, wie sehr kann man eigentlich Daten absichern? So, ich habe das Gefühl, das kann man einfach auch nicht mehr abschließen. Man kann das nicht sichern.
Ja, wie soll man da mündig Zugriff drauf gewinnen? Also die Mündigkeit ist an sich problematisch, finde ich, gerade wenn dann immer suggeriert wird, naja, du kannst ohnehin nicht mündig drüber entscheiden, dann gib doch auf. Ne? Genau das ist die Kapitulationsstrategie. Das ist eine Komplexität, die du nie erreichen und durchdringen kannst. Lass es lieber ganz und dann entsage, oder ne, das alte Friss- oder Stirb-Prinzip, entsage oder mach halt volle Kanne mit und hoff, dass nie was passiert.
Ja, du kannst ja nicht weniger als volle Kanne machen.
Ja,
Also du kannst, deswegen ja, frisch oder stirb. Also du kannst volle Kanne, genau. Du kannst ja nicht sagen, ich mache mit, wenn
ich... Ich kann aber genauso wenig sagen, nun ermächtige dich und sei wieder mündig. In einer globalisierten, pluralistischen Welt ist das schwierig. Also Vollmündigkeit, weiß ich nicht, ist vielleicht nicht zu erreichen. Aber ich kann dem Ideal doch folgen. Das ist doch so schwer nicht. Nur weil es nicht erreichbar ist, muss ich das doch nicht als obsolet markieren. Das verstehe ich so oft nicht. Dass immer wieder dieser Vorwurf kommt, auch in unseren Lehrtätigkeiten sicher hin und wieder mal bei anderen Idealen, Freiheit, Bildung, all diese großen Begriffe. Natürlich muss ich unterschiedliche Theoreme anfügen und sagen, dass ich Freiheit so sehen kann oder so oder so, dass es dazu unterschiedliche Meinungen, Schwierigkeiten, Einschränkungen gibt und so weiter. Ich muss das argumentativ prüfen, aber ich muss nicht, nur weil es schwierig ist, sagen, wir geben das auf. Das ist Unsinn.
Nee, aber ich habe das Gefühl, dass der Maßstab, der an den Otto-Normalmenschen angelegt wird, ja, was Mündigkeit und was auch moralische Verantwortung angeht, viel größer ist als der Maßstab, der an zum Beispiel Unternehmen angelegt wird, ja, oder an wirtschaftlich.
Das ist ja sehr bequem, so eine Vereinzelungsstrategie. Dann ist einer der Depp, der es machen muss, der schafft das dann nicht und kann auch keinen Anwalt oder keine Anwältin bezahlen, die entsprechend agieren könnte. Genau. Und dann ist das schön delegiert, das Problem.
Das ist ganz die einfach. Neoliberale Strategie, die Individualisierung von gemeinschaftlichen Problemen.
Das ist im Prinzip auch Foucault 2.0, das so klein zu brechen, dass sich alles gegenseitig kontrolliert und niemand sich mehr als souverän darin erlebt.
Ja, wobei ich auf der anderen Seite dann auch schon wieder so ein Argument hochwabern sehe, dass wenn man das sozusagen vorschreibt, man sozusagen eine moralische Instanz wieder überordnet und man den Willen von der Richtung sozusagen beschränkt.
Es sei denn, man legitimiert diese Instanz über demokratische Prozesse. Also das ist natürlich in dem Moment, wo die Komplexität wächst und wir arbeitsteilig mit diesen Mündigkeitsperspektiven umgehen, entsteht die Frage nach der politischen Legitimation dieser Arbeitsteilung. Und eigentlich wäre Wissenschaft ein Ort, an dem diese Prüfung stattfinden könnte, und in einem demokratisch transparenten Wissenschaftssystem wäre auch die Kommunikation der wissenschaftlichen Ergebnisse nach außen hin möglich. Es gäbe also eine Prüfagentur, jemand, dem ich vertrauen könnte. Das Problem ist, dass die Wissenschaft selber zu Junk Science verkommen ist. Also wir stehen so auf dem Drittmittelstrich und lassen uns von jedem ficken, der uns Geld gibt für bestimmte
Jetzt
Forschungsergebnisse.
Jetzt muss ich ein E in den Podcast machen.
Was? Ich sage Moral-TÜV, dann ist es besser. Okay. Mit dem, der sollten wir
Was hab ich gesagt?
Sein dürfen.
Ficken. Ach, darf man nicht sagen.
Doch, darf man sagen, weil jetzt muss ich ein E in den Podcast machen für Explicit Language.
Ich war kurz draußen, ich habe nichts gehört.
Okay, weshalb ich das so drastisch sage, eine liebe Kollegin von mir aus einer Universität im Ruhrgebiet, deren Namen ich jetzt nicht nenne, sah ihren Rektor mit Goldkettchen in einen Sportwagen steigen und bekam das Gefühl, dass man wie hier in gewissen Etablissements in einem Kämmerchen gehalten wird und dann entsprechend Mittel erwirtschaften muss. Und damit ist eigentlich die Souveränität der Prüfung dieser Komplexität selbst unter den Experten kaum noch gegeben, weil Auftragsforschung und erwartete Forschungsergebnisse das relativ schwer machen. Mhm. Das heißt, die Frage von Wahrheit und Mündigkeit ist eingebettet in den Kontext von Macht. Und diese Macht selber muss angeeignet und demokratisch gestaltet werden, oder sie anonymisiert sich oder monopolisiert sich in Händen, die dann wieder antiaufklärerische Tendenzen nach sich ziehen. Und dann würde ich Rita unbedingt folgen, an dem Anspruch muss man festhalten, selbst wenn man ihn nicht erreichen kann.
Ja, absolut. Also ich denke halt auch immer so, wenn ich zum Beispiel an die Diskussion um den Datenschutz denke. Oh. Ja, wenn man da jetzt an diesen Datenschutz, an diese Datenschutzbestimmungen, Vorratsdatenspeicherung und so, wenn man da einfach mal das Grundgesetz anlegen würde oder die Menschenrechte, dann würde man wirklich in große Schwierigkeiten geraten, wenn man das daran abprüfte.
Hm. Viele Fragen wären halt schon geklärt, ne? Dass bestimmtes eben nicht geht, ja.
Ich finde auch, die Datenschutzdiskussion ist so eine Ersatzdiskussion, weil dieser Schutzbegriff, der klingt immer irgendwie so human und behütend. Es geht um Datenvermeidung. Also es geht darum, Datensparsamkeit. Daten dürfen gar nicht erst anfallen, Daten dürfen nicht kommuniziert werden, Daten müssen Verfallsdaten wiederum selber haben. Wenn die nur geschützt sind, dann sind sie ja immerhin schon angefallen. Und die Frage ist, was ist missbräuchliche, was ist tatsächlich sinnvolle Nutzung? Da sind wir sehr darauf momentan erpicht, die Datenmenge explodieren zu lassen. Die Speicher sind da, die Verarbeitungsgeschwindigkeiten sind in den Rechnern da. Und das sind Allmachtsfantasien, die da von der IT-Lobby und den entsprechenden Akteuren im politischen Raum auch verbreitet
werden. Ja, ich glaube, dass viele einzelne Individuen auf das Prinzip Verschwinden in der Sichtbarkeit hoffen. Ne? Hm. Ich habe auch kein Problem, können Sie ruhig alles wissen. Ach, das ist ja eh so viel, das liest doch keiner. Aber da übersieht man Steuerung F, ne? Also dass man,
ja, absolut,
dass genau man das auslesen kann und das ist nicht promovierte Physiker braucht, die das tun und Physikerinnen, sondern dass es reicht, wenn der Algorithmus selbst das tut.
Ich schreibe dir Bombenwitz, Rita.
Ja.
Da macht jemand Steuerung.
Und das ist der Punkt. Ja. Sozusagen die Vorwegnahme des Mitlesens führt zu einer Selbstzensur und einer Verhaltensänderung, die muss gar nicht extern herbeigesteuert werden. Auch das gibt es natürlich, dass man triggert. Facebook liest die Benutzungsgewohnheiten aus, gibt es dieses schöne Beispiel, dass montags vor allem Frauen angeblich dekorative Kosmetik kaufen, weil das Montagsgefühl sie verletzlich macht. Und jetzt haben amerikanische Forscher herausgefunden, dass nur einmal die Woche Montag ist.
Ja, nein.
So, ja, das erschütternd. Wirklich? Aber dass man dieses Montagsgefühl durch eine bestimmte Steuerung der Facebook-Nachrichten immer wieder herbeiführen kann und das mit Werbebotschaften kombinieren kann, hat Facebook in einem großen Massenexperiment durchgeführt.
Ja. Erinnert mich an meinen Rürup-Lieblingscomic. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass amerikanische Wissenschaftler immer etwas feststellen.
Ja, das ist
sehr
schön.
Ja. Stimmt. Ja, 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 nee, aber, das stimmt natürlich.
Aber es ist wirklich erschreckend. Tragisch. Gestern postete eine befreundete oder auf Facebook befreundete Journalistenkollegin, ob uns denn schon aufgefallen wäre, dass ihr neuerdings zum Beispiel Facebook in die Timeline Bilder mit ähnlichen Key Visuals sozusagen zuspielt, also Schlüsselbildern. Das heißt, sie hatte auf dem einen Bild dieses Essen an der mexikanischen Mauer sozusagen, wo diese zwei großen Augen auf den Tisch gedruckt waren. Das konnte man so aus der Vogelperspektive sehen. Und ein Bild später in ihrer Timeline wurde auch ein Bild reingespielt, das Werbung war, in dem auch wirklich das Key Visual zwei große Augen waren auf einem Foto im Hintergrund. Und die ähnelten sich wirklich derart, dass man dachte, okay, also ich meine, es ist relativ leicht, Bilder auszulesen, aber da hat Facebook scheinbar festgestellt, oh, die Frau mag Bilder mit großen Augen. Jetzt spielen wir ja einfach noch ein paar. Also solche Sachen.
Wäre ja alles harmlos, wenn es nicht in so viele andere Bereiche ragte.
Richtig.
Wenn es nur darum ginge, dass ich ästhetisch irgendwie eingeschränkt bin oder dass ich missverstanden werde. Ich würde mir ja wünschen, der Algorithmus würde uns alle häufig missverstehen. Aber ich fürchte, darauf
ist er ja nicht mitunter auch
angelegt. Ja, mitunter, aber oft eben auch nicht. Ne?
Ja.
Und dann die Auslesbarkeit, also dass man über Instagram-Posts zum Beispiel auf den Seelenzustand rückschließen kann. Also die Farbtemperaturen, sind die eher gedeckt und dunkel, die Farben? Befinde ich mich in Innenräume, fotografiere mich vor allem selbst und nicht in sozialen Situationen? Dann ist wahrscheinlich eine gewisse melancholische Grundstimmung zu beobachten. Und das ist natürlich nach Wahrscheinlichkeitskriterien zutreffend oder nicht zutreffend, aber es entsteht ja, ich glaube, Frank Schirmacher hat das dieses Double genannt, dieses zweite Ich im Netz, was dieses Normalverhalten aggregiert und mich dann auch festschreibt darauf und mir die Möglichkeit, eine eigene Entwicklungsgeschichte aufgrund der Akte meiner Freiheit oder biografische Ereignisse neu wählen zu können, letztendlich raubt, insbesondere wenn diese Profile von Arbeitgebern gehandelt werden, von Sicherheitsbehörden genutzt werden und
bin
so weiter.
Bin ich das dann oder ist das mein Avatar? Erlebe ich das als etwas anderes?
Das ist ja immer die Frage. Also bist du das oder ist das ein Teil von dir? Zum Beispiel, wenn ich jetzt immer dunkle Bilder posten würde und melancholische Lieder oder was auch immer. Facebook hat einen Bot entwickelt, der dich dann fragt, ob du depressiv bist und Hilfe brauchst und dir dann Nummern gibt, damit du dich nicht umbringst zum Beispiel. Also das liest aus deinen Postings raus, bist du selbstmordgefährdet? Und wenn Facebook zu dem Schluss kommt, du seist selbstmordgefährdet, das haben die in den USA getestet. Ich glaube, es ist schon eine Zeit lang her. Ich weiß auch nicht, ob das zur Marktreife gekommen ist. Dann wird dir sozusagen Hilfe angeboten.
Ja, ich frage nur, weil ich habe in der Anfangszeit des Internet oft erlebt, dass dieses Avatar-Sein eben auch ganz attraktiv sein kann, weil man sozusagen im Perso seinen Ordensnamen eintragen lassen kann oder Künstlernamen auf diese Weise, ne? Dass man jemand anders sein kann, dass man da ein Profil sein kann, das ein Teil von einem ist, dass die Menschen das aber auch als dezidiert getrennt von sich erlebt haben oder als ein Teil von sich. Und das mache ich nicht mehr.
Das ist, glaube ich, eine Kontrollfiktion, dass ich glaube, ich kann Facebook reinlegen. Aber selbst meine Versuche über Fake-Accounts und so weiter, es gibt ja angeblich, ich weiß nicht, ob das stimmt, auch sogar Accounts, Facebooks sind auch großartig. sozusagen die aus den fehlenden Puzzleteilen auch die korrespondierenden Personen im echten Leben eigentlich rekonstruieren. Auch das wäre zumindest technisch möglich. Ich stelle jetzt mal eine provokative Frage und bin froh, dass ich sie selber nicht beantworten muss. Wenn es nur gelingt, einem einzigen Menschen durch diesen Algorithmus das Leben zu retten, war es das dann nicht wert? Ist Big Data dadurch nicht gerechtfertigt, dass ich diesen einen Suizidversuch des melancholischen Facebook-Nutzers verhindern konnte und ihm eine andere Perspektive geben kann?
Ja, ich würde die Frage vorher ansetzen. Warum muss der arme Mensch von Facebook das gefragt werden? Warum fragt denn nicht sein bester Freund, Alter, kommst du mal auf ein Bier, dir geht's nicht gut?
Ehrlich gesagt habe ich mich eine ähnliche Frage jenseits von Facebook gefragt, für die ich auch nicht beantworten kann, ist aber tatsächlich, wenn wir zum Beispiel in einem Regime leben würden, das uns Frieden garantiert, ja, uns dafür aber die Freiheit nimmt, aber wir können in Frieden leben, wir können nur nicht mehr individuell sein, wir müssen Gemeinschaft leben, gezwungen. Wer ausbricht, ist verloren, so. Ist das legitim? Weil vielleicht viel weniger Menschen sterben, als wenn wir uns kriegerisch auseinandersetzen über unsere Individualität?
Das ist letztendlich eine Frage des ethischen Begründungsmodells. Das eine ist der Utilitarismus, ne? Das große Glück der großen Zahl. Und das andere wären andere ethische Modelle, die etwa nach Gütern, nach Tugenden, nach Pflichten, nach Gewissen, nach Individualrechten fragt. Ich glaube, das ist zum Glück philosophisch relativ weit ausargumentiert, dass man da zumindest jetzt sich nicht auf ein einziges Modell beschränkt. Und das war natürlich auch ein bisschen die Suggestion meiner Frage. Und ich wäre natürlich auch ganz bei dir, Rita. Möglicherweise ist ja sogar das digitale Medium der Grund der Vereinsamung und der Depression.
Das kann auch
sein,
ja.
Um ein bisschen medientheoretisch mal zu argumentieren. Das Medium ist ja etwas, was dazwischen steht, schon vom Wort her. Ne?
Ja.
Und es hat eine große Möglichkeit, etwas, was abwesend ist, in meine Nähe zu bringen. Ja, also wenn ich meine Partnerin übers Wochenende nicht sehen kann, weil die irgendwie woanders arbeitet, dann habe ich ihr Bild, dann habe ich ihre Stimme im Ohr. Und die Präsenz des Absenden ist eine Möglichkeit, die das Medium mir bietet und zugleich aber unterstreicht es auch immer wieder, zeigt es mir die Abwesenheit. Das heißt, ich spüre auch letztendlich das Fehlen. Was den Menschen natürlich je nach psychischer Konstellation die Möglichkeit verschafft, sich mit dem Bild und dem Zeichen des anderen zufrieden zu geben, was wir letztendlich dann Fetischismus nennen. Also das Zeichen verweist nicht mehr auf etwas, was die Erfüllung bringt, sondern es dient selbst zur Erfüllung. was den Menschen natürlich letztendlich nicht glücklich machen kann, weil wir nicht davon leben, Bilder anzugucken, sondern in den Arm genommen zu werden. Mhm. Und die Suchtdimension, die Weltferne, die durch den übermäßigen Medienkonsum entsteht, rächt sich auf irgendeine Weise. Also durch Selbstentfremdung, durch Depressionen, durch verschiedene Burnout-Phänomene und so weiter und so weiter. Und vielleicht müsste man auch auf der Ebene argumentieren, bevor man jetzt die Rettungsdimensionen sieht. Also ich finde, wir haben an der Uni so ein Schild hängen, Internetsucht, wir haben die Lösung, komm auf unsere Homepage, Online-Therapie. Ja, sozusagen wird das, was das Problem ist, wieder zur Lösung für die Heilung gemacht. Und das, finde ich, ist ein Widerspruch.
Ja, wobei auf der anderen Seite, das ist vielleicht jetzt sehr ketzerisch gesagt, aber wenn das ja sozusagen jetzt ein Ausleseprozess ist, um eine neue Generation Mensch zu oder
eine Absenz nicht mehr kennt.
Genau, ein Evolutionsschritt sozusagen. Der Rest fällt raus. Ja, der nicht damit klarkommt, der daran scheitert, der fällt raus.
Die Auslese. Die Überleben des Stärksten, die dann nicht sich umbringen wegen Online-Depressionen,
genau,
sind die Bewohner des digitalen
Universums. Im Zweifel ist die Digitalisierung sozusagen ein weiterer Schritt in der Evolution des Menschen. Und wir sprechen jetzt zwar darüber, aber am Ende können wir die Digitalisierung nicht aufhalten. Und wenn wir einen Friss oder Stirb haben, dann wird es
ja auch, wenn das so ist, aber das ist ja auch nur eine Überzeugung.
Also
ich glaube da dringend an Alternativen. Auch dieses Theorem, dass die Absenz aufhörte. Natürlich ist das ein riesiger Hang zur Präsenz oder meinetwegen zum Surrogat von Absenz, dass man so tut, als wäre jemand nicht da, aber man hat ja so ganz viele andere Daten, deswegen spürt man das nicht mehr als Absenz. Trotzdem erlebt man ja noch Absenz. Auch die Menschen, die total im digitalen Raum leben, spüren das. Die vermissen mal jemanden oder etwas. Das ist so. Ich glaube, das ist dem
menschlichen. Der meldet sich dann über deinen ferngesteuerten Vibrator.
Kann er machen, wird aber wissen, dass das nicht dasselbe ist wie Sex. Ich glaube, dass das etwas im Menschen weiß, dass das nicht das Gleiche ist. Das mag ich, ich glaube, als wäre es eine Glaubensüberzeugung. Man kann auch vom Wesen her argumentieren. Dass das wirklich in Totalitarismen sich ergehen würde und der Zirkel sich schlösse, halte ich für wirklich unplausibel.
Ich glaube, es gibt ein Heimweh nach der Wirklichkeit, das unstillbar in uns schlägt.
Warum wollen denn alle irgendwo ins Indio-Dorf im Urwald und reden von unberührt?
Und dann möchte ich nochmal argumentieren gegen diesen Evolutionsgedanken. Die Digitalisierung kommt, also diese Alternativlosigkeitsrhetorik, der von Ihnen faktisch mit einem naturgesetzlichen Vorgang verglichen wird, die verschleiert natürlich, dass es Interessen daran gibt. Es gibt ökonomische Interessen, es gibt politische Interessen, also es geht um Herrschaft, es geht um Geld, es geht um Kontrolle. Und da würde ich wiederum sagen, ja, all das kann durch andere Interessen und durch demokratisches Engagement außer Kraft gesetzt werden. Das ist keine Alternativlosigkeit. Tatsächlich müssten wir jetzt über Transhumanismus sprechen. Also die Frage ist die Conditio Humana selber zeitlos oder ist sie überwindungsfähig oder überwindungsbedürftig? Und da habe ich gerade schon dran gedacht, als es darum ging, das Mensch-Maschine-Verhältnis. Das ist ja bei Günter Anders in diesem Zusammenhang mit der Antiquität des Menschen schon mal zum Thema geworden. Ist das hier in dem Podcast schon mal gelaufen? Vielleicht kann ich es kurz referieren. Also Günter Anders, Technikphilosoph, der also mit einer großen Voraussicht eigentlich diese ganzen Abhängigkeiten schon beschrieben hat, kommt zu dem Ergebnis, dass wir selber in eine Scham gegenüber unseren eigenen Produkten kommen. Das heißt, wenn wir unser iPhone auspacken, dann glitzert das und kann irgendwie viel und wir sind limitiert und dann hinterlassen wir so einen fiesen Fettfilm auf der Oberfläche und dann schämen wir uns, weil wir aus Fleisch gemacht sind und versuchen sozusagen die Spuren unserer eigenen Hinfälligkeit zu tilgen, weil wir wissen, dieses Gerät ist sozusagen ingenieurtechnisch geplant, aus den besten Produkten zusammengestellt und ist in seinem Leistungsumfang in jeder Hinsicht überlegen. Wir selber verdanken unsere Existenz den Launen des Zufalls, sind irgendwie auf die Welt gekommen, sind genetisch minderwertig und dieses Gefühl früher, dass Menschen stolz empfanden angesichts der technischen Produkte, schlägt um im Hinblick auf eine Scham und eine Selbstoptimierungsbedürftigkeit, also Quantified Self, Avatarisierung, Neuroenhancer, Cyborgisierung und all diese Aspekte sind sozusagen die anthropologische Nachrüstung, um dem Selektionsdruck, den die Maschine auf uns ausübt, irgendwie standzuhalten. Und in dem Zusammenhang ist natürlich auch diese Beschleunigungsphänomene und der Versuch selber, sich am Modell der Maschine zu remodellieren. Und Das führt dazu, dass wir selber letztendlich uns technisieren und damit das Humanum preisgeben, aber das ist natürlich letztendlich gar nicht zu tilgen. Und die Gefahr dabei ist, darauf hat die Frankfurter Schule ja auch immer wieder hingewiesen, dass die Zivilisierung auf der einen Seite unglaublich fortschreitet, aber die Moralisierung zurückbleibt und wir sozusagen gesellschaftliche Gewaltausbrüche und Abgründigkeiten, die wir für längst überwunden haben, gehalten haben, plötzlich wieder zum Vorschein kommen, weil wir einerseits wie Maschinen ideal funktionieren im Cyberzeitalter, aber trotzdem mit der Primitivität eines Steinzeitmenschen uns mit der Frage nach offenen Gesellschaften auseinandersetzen. Mhm. Da sehe ich eine ganz große Gefahr.
Ja, wir hatten das im Zusammenhang mit der Fremdscham, glaube ich. Ja. Da haben wir über Stolz und Scham gesprochen und darüber, wie oft man beobachten kann, dass die beschämten Gruppen, die nicht dazugehören, die unterprivilegiert gelabelt werden und so weiter, neues Selbstbewusstsein genau daraus ziehen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein analoger Prozess. Analog im Sinne von Analogie. Und dass wir sagen können, so, und irgendwann finde ich das aber gut, dass ich einen Fettfilm auf Oberflächen hinterlasse. Wenn alles glatt ist, ist es langweilig. Und man wird
ja, vor allem
kann man sich das schön reden.
Ja, 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 klar. Es ist halt auch Anwesenheit.
Weil ich mich nicht mehr schämen will dafür. Ja, genau. Zum Teil auch. Also ich möchte mich vor meinem Gerät nicht schämen. Das ist unglaublich unangenehm, wenn ich was nicht kann. Ne? Ich muss mich dessen dann widmen, bis ich es kann. Das kostet Zeit und Kraft. Oder aber ich muss einsehen, das ist mir total überlegen und das ist den Menschen nicht unbedingt angenehm, wenn ihnen alles überlegen erscheint.
Nee, aber das stimmt und das tatsächlich, ich hatte noch so einen Gedanken, es gibt ja immer dieses Theorie mit diesen selbstfahrenden Autos, ne? So, und die sollen ja entscheiden, im Zweifelsfall bringe ich den rechts um oder den links oder den Fahrer, und die sind so programmiert, dass sie auf jeden Fall den Fahrer schützen und eher den Fußgänger.
Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Richtig, ne? Genau. Ja, Utilitarismus at its worst.
Genau, die Frage ist halt, wie sind die programmiert? So, das eine ist der Algorithmus. Wenn ein Mensch in dem Auto säße, würde der im Zweifel ja auch entscheiden oder gar nicht entscheiden. Das heißt aber eigentlich, können wir den Zufall und das die Unfähigkeit eines Menschen, eine Entscheidung zu treffen, eher tolerieren als die absichtliche, sozusagen berechenbare Tötung einer Maschine, die im Zweifel einen kleineren Schaden verursacht. Das ist sehr unmenschlich, so wie ich das sage. Das ist mir sehr bewusst, ja. So, dass wir da einfach nur noch um Kollateral schalten und so reden. Aber wenn wir jetzt annehmen würden, okay, wenn der Mensch selber gefahren wäre, wären wir im Zweifel 3 Leute gestorben. Durch die Maschine stirbt nur einer. Aber wir finden das eine wesentlich unmenschlicher als das andere, weil das Menschliche können wir verzeihen. Das Programmierte nämlich irgendwie nicht. Ich finde,
das ja, weil wir selbst Scheiternswesen sind. Das hat genau, man ja gesehen in diesem Film in Her. Da kann das System nachher nicht mehr tolerieren, dass er so scheiternsanfällig ist, sondern hat Bock, sich mit den anderen
Systemen zu unterhalten. Ja, aber wenn wir scheiternsanfällig sind, dann sind natürlich auch die Algorithmen scheiternsanfällig, weil wir nicht perfekt sind. Wir
Wichtiger
können nichts
Punkt, das sind ja immer noch unsere Werke. Ja, und das, wir dürfen es auch jetzt nicht so hyperstasieren, dass wir sagen, also hier entsteht jetzt die neue Intelligenz und die übernimmt irgendwann die Macht und wir sind nur noch Opfer des Digitalen. Es sind letztendlich unsere Werke, wobei das Durchschauen der Algorithmen nur noch sehr wenigen möglich ist, wenn überhaupt. Da haben wir was losgetreten wie der Zauberlehrling, was er nicht mehr kontrollieren kann. Aber das ist eine schöne Frage, die Sie da aufwerfen. Sind diese Geräte tragikfähig? Also der Mensch ist das tragische Wesen. Tragik ist ja eigentlich, dass zwei Ansprüchen ausgesetzt sein, die ich nicht beide gleichermaßen erfüllen kann. Wenn ich dem einen genüge, versage ich am anderen. Also wenn ich sozusagen die schwangere Frau überfahre und nicht den Manager, dann habe ich trotzdem getötet. Und wenn ich den Manager überfahre, ist es nicht besser, nur weil die Frau zwei. Sozusagen, aus dieser Tragik sind, finde ich, zu entlassen. Unser Dasein besteht darin, in irgendeiner Weise schuldig zu werden. Dazu brauche ich gar kein religiöses Konzept. Und deshalb haben wir eigentlich auch für das Scheitern letztendlich ein tiefes Verständnis. Wir fühlen mit, weil wir wissen, das ist die Bedingung. In der Maschine besteht jetzt sozusagen
der Wunsch nach Perfektion.
Der Wunsch nach Perfektion, auch in moralischer Hinsicht auf der Ebene des technischen Fortschritts, der eigentlich das, was früher den Göttern vorbehalten war, jetzt den Maschinen zuspricht.
Und also müssen wir Angst vor dem tragikfähigen Algorithmus haben. Dann wird's wirklich mies.
Ja, oder
was für uns nachvollziehbarer, dann wird er uns ähnlicher.
Oder vielleicht
dann leben wir friedlich zusammen. Ja, aber das
überhaupt
ja
die Analogie. Die wir sprechen ja vielen Maschinen ziemlich viele Attribute zu, die eigentlich für Menschen gelten. Und das sind immer Kategorienfehler. Paula Bleckmann, eine Medienpädagogin aus hier Alanus Hochschule in Alfter, hat mir von der Studie erzählt, dass Menschen vor den 70er Jahren gefragt wurden, wo ist der Unterschied zwischen Mensch und Computer und wo sind Parallelen? Und die Menschen vor der Einführung der Digitalisierung haben einfach, was gibt's denn da zu vergleichen? Ja? Und später haben die versucht zu sagen, der eine kann dies oder jenes besser. Die Anfänger haben also schon gesagt, es gibt gar keine Gemeinsamkeit, die das vergleichbar machen. Die anderen hatten diesen Vergleich akzeptiert und haben in Komparativen gesprochen, aber nicht mehr in verschiedenen Kategorien.
Das Tertium ist Leistung, ne?
das Tertium ist Leistung, vieles andere, ja, aber es führt letztendlich zu einer Aushöhlung des Menschlichen, ja, und zu einer Vermenschlichung der Maschine. Mhm. Und was uns immer ausmacht, ist, dass wir aus dem Horizont von Verletzlichkeit, von Endlichkeit, von Leiblichkeit sprechen. Das heißt, unsere Sprache ist immer eingebettet in einen ganz anderen Horizont als Maschinensprache. Deshalb verstehen Maschinen ja auch nicht. Also der Google-Übersetzer hat keine Sprachtheorie, der versteht nicht, was er sagt, sondern der kombiniert einfach nur Symbole.
Aber im Zweifel wollen wir das. Und das finde ich so spannend. Wir wollen das ja gar nicht, sondern aus unserer Scheiternsanfälligkeit und Verletzlichkeit heraus entsteht ja der Antrieb, etwas zu machen, was dauerhafter und perfekter ist, als wir sind. Also Maschinen sollen ja genau die Fehler nicht machen, die Menschen
machen. Aber beschämen
machen.
Sollen sie uns auch nicht. Dann werden sie uns wieder unangenehm. Ja, das schlägt ja genau. Um.
Aber das finde ich halt so kurios an dieser ganzen Geschichte, dass es wirklich unser Versuch ist, das, was wir entbehren, nämlich Perfektion, wir versuchen Perfektion zu erschaffen in Maschinen, die uns dann aber gleichzeitig unheimlich sind und die ich finde das völlig paradox. Ich habe da noch keine Lösung für und das ist so ein Gedankenkonstrukt, das in mir so eine Übelkeit verursacht, weil ich keine Lösung dafür finden
ja,
kann.
Ja, was heißt Lösung? Also ich glaube, man sitzt sehr schnell auf dem, dass das Varianten von Futurismus sind. Also in Zukunft werden wir perfekt sein. Wir opfern den Moment für eine bessere Zukunft. Genau. Wir haben aber eine Vergangenheit und eine Gegenwart. Und die ist nicht aufkündbar. Und das hat mit dem Scheitern zu tun. Und darauf verlasse ich mich ein Stück weit. Also dass wir so sehr in Zukünften denken, das ist charmant. Wir haben Fantasie als Leistung und können da ganz viel entwickeln und uns in Zukunft entwerfen, aber wir sind gewordene und bestehende. Und ja, diese Spannung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die ist nicht aufzukündigen, sonst ist menschliches Leben vorbei.
Ja, sonst haben wir dann in Zukunft nur noch Maschinen, die quasi für uns leben und warum arbeiten wir daran, uns überflüssig zu machen? So.
Das war immer schon ein großer Wunsch, also auch pädagogisch, zum Beispiel Rancière, der unwissende Lehrmeister, das ist noch relativ neu, oder auch Humboldts Gedanken, man müsse sich überflüssig machen und so. Das sind ja charmante Gedanken. Dann hat man Zeit für anderes. Das ist so ähnlich wie mit der Automaten-Überlegung. Nee, tatsächlich. Also ich mache mich in einem Bereich überflüssig, zum Beispiel beim Lehren, weil die Menschen das jetzt selbst lernen können, in Sprachlaboren oder mit dem Computer oder was weiß ich. Da brauche ich den Pädagogen nicht mehr und die Pädagogin.
Der hat dann ganz viel Zeit für Soziales.
Der kann ein anderes tun.
Wenn man dann
tun.
Schulleiter hört, ja. Wie viel Zeit ist das denn? Das sind dann 8 Minuten pro Woche.
Ja, genau.
Die sitzt ja dann und
die
dann
wissen aber doch, dass das nicht aufgeht. Genau. Die Menschen, die dem anhängen, wissen, dass es nicht aufgeht. Es ist eine Möglichkeit, uns zu entwerfen und ich finde das charmant, auch mal Bescheuertes zu denken, das kann man gerne machen, aber es darf nicht diesen Totalitarismus entwickeln.
Aber wir müssen aufpassen, dass wir jetzt auch den Kybernetismus oder den Digitalismus nicht alleine für alle Übel verantwortlich machen.
Genau.
Das sind schöne Überlegungen, die etwa aus dem ehemaligen Umfeld der Piratenpartei auch mal wieder kamen. Wir müssen es immer im Zusammenhang auch mit Ökonomismus und Kapitalismus denken, der das Ganze radikalisiert. Also ich glaube, auf der Erkenntnisebene. Also ich finde, diese kybernetische Theorie hat eine unglaubliche Bereicherung auch der Philosophie dargestellt. Diese Geräte als Werkzeuge, ja, eingebettet in einen Zusammenhang, der selber erstmal einem humanen Modell. Völlig unproblematisch. Ja. Also wir müssen aufpassen, dass wir jetzt auch auf den richtigen einschlagen und die Verwechslung.
Ich will gar nicht so sehr schlagen. Ich will so ausloten. Ich will auch mein Unwohlsein darin ausloten.
Ich will analysieren. Ich will verstehen, warum wir so, weil das deine Frage ja war, Nora, warum wir so am Perfektionismus arbeiten, während wir selber imperfekte Wesen sind. Das ist natürlich eine spannende Frage, so eine Kompensation. Aber das ist nicht alles. Wir wissen ja um unsere Unterschiedlichkeiten und unsere Bereiche. Und ich glaube, Menschen wollen das leben. Die wollen auch ihre nicht perfekten Seiten leben.
Es ist ein Element der Würde, glaube ich. Also Würde kann man immer nur mit Verletzlichkeit bestimmen. Und da haben wir die Menschenrechte, da haben wir das Grundgesetz, ne, das ist was Unantastbares. Und
da gibt es, glaube ich, nicht viele, die sagen würden, oh, das können wir aufgeben. Das ist irgendwie all, brauchen wir nicht mehr.
Aber es gibt durchaus ja auch genügend Leute, die gerade daran sind, verschiedene Dinge im Grundgesetz dann doch wieder anfassen zu wollen. Also das ist jetzt nicht, wir hoffen und glauben, dass das unantastbar ist, aber es ist dennoch...
zanken darum muss man und es erhalten wollen und leben, klar.
Genau, aber die Frage ist ja nach dem Erhalten wollen. Und wenn wir uns mal umgucken in Europa, dann gibt es sehr viele, Regierungen, Regime, Zusammenschlüsse, wie auch immer man das nennen möchte, die daran nicht festhalten wollen oder regelmäßig auch grob dagegen verstoßen.
ich finde es immer ganz nett, vor der eigenen Haustür zu kehren.
Ja, absolut, auch das.
Also wir können sehr dankbar sein, dass es solche Figuren wie Trump und Erdogan und Orban gibt, weil wir dann immer noch so uns einbilden können, wir wären ein demokratisches Land, in dem Meinungsvielfalt und Diskurse gelten. Also das ist eine ziemlich leichte Geschichte, die uns dann auch blind werden lässt gegenüber dem, was in Deutschland passiert an Homogenisierung der öffentlichen Meinung.
Ich glaube, bei uns ist es noch unterschwelliger, aber
genau,
es ist auch durchaus
genau,
da. Das haben wir auch erlebt
statt.
Gerade.
Genau,
ja,
genau.
Absolut.
Und auch die AfD ist für mich tatsächlich eher ein Symptom einer politischen Problematik
als tatsächlich
die Ursache.
Wir können auch einfach Menschen bei Twitter folgen, die der FDP angehören oder der CSU.
Ja, und den Grünen und der SPD und den Linken
mit
genauso.
Also da, ja, absolut.
Das ist, was ich sozusagen jetzt fokussieren würde, wäre, inwiefern ist das eigentlich das Symptom einer größeren Krise, die man jetzt ideengeschichtlich einbetten könnte im Hinblick auf Orientierungsverluste. Also die Frage ist, immer ein das sich selbst bestimmen im Verhältnis zu anderen hat ja eine Tradition bei der Erkenntnis des Menschen, etwa zu einem idealen Ideenhimmel bei Platon, zum christlichen Gott, dessen Ebenbild wir sind. Als diese Stellen plötzlich vakant wurden und der Mensch auf sich selbst in der Säkularisierung zurückgeworfen wurde, spielt die Gesellschaft plötzlich eine Rolle. Wissenschaft, Geschichte wurden zu Erweiterungsmöglichkeiten unserer selbst. Und die Frage nach uns selbst wurde uns in die eigenen Hände gelegt, aber immer schwerer zu beantworten. Und gleichwohl stellte sie sich nach wie vor prekär, nur jetzt eben unter den Bedingungen einerseits des eingetretenen Nihilismus. Wir haben die letztendlich scheinbar verloren, dass wir unterscheiden können zwischen wahr und falsch, gut und böse, gerecht, ungerecht, schön und hässlich. Angeblich, ich glaube das nicht. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite sind die Aspekte vielfältig geworden, dass eigentlich im politischen Raum jetzt sowas wie eine starke Führerfigur plötzlich wieder attraktiv ist oder vielleicht auch die Maschine, die jetzt diese unübersehbare Komplexität reduziert und uns das abnimmt, was uns systematisch überfordert. Und das hat dann immer wieder diese Prothesendimension, also da, wo ich limitiert bin, kann eine Prothese eine Erweiterung sein, wo ich aber selber laufen könnte, da macht eine Prothese mich schwächer. Und das ist genau der Punkt. Der Taschenrechner, durch den verlerne ich das Kopfrechnen, die Rechtschreibkorrektur erspart mir die Rechtschreibung. Und wenn ich das alles kann, kann ich das nutzen. Aber wenn ich es direkt einsetze, werde ich schwächer.
Genau, das meinte ich mit der Urteilskraft. Und es lohnt ja auch die Frage, warum fühle ich mich eigentlich so überfordert und wovon? Ist das eine echte Überforderung oder wird die mir nicht auch ein Stück weit eingeredet? Komme ich mit dem Leben nicht eigentlich ganz gut klar?
Eben. Also. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir dann auch stelle. Also ist es eine echte Überforderung oder habe ich es eigentlich echt in der Hand und könnte mich auch gegen diese Überforderung verwehren, indem ich zum Beispiel meine Auszeiten schaffe und mich abgrenze dagegen? Ich habe ja die Möglichkeit zu sagen, nur jetzt nicht.
Und dann nicht beim Ich bleiben, sondern mal wir sagen.
Ja.
Warum sind wir denn überfordert und können wir nicht gegen die Ich-Überforderung gemeinsam was machen?
Das auf jeden Fall, also ja, na klar, wir, das Ding ist halt, wenn ich quasi mich nicht erst selbst frage, kann ich kein nicht jemand anderen,
weißt du? Ich weiß nicht, ich habe das auch schon erlebt, dass ich durch den anderen ganz anders ich sagen konnte.
Jetzt bin ich überfordert.
Nee, dass ich in der Gemeinschaft was erlebt habe an Freiheitsräumen und an gemeinsamen Aushandlungen, die ich mir selbst nicht zugetraut hätte, wenn es die Gemeinschaft nicht gegeben hätte. Also,
wir erleben den anderen immer als limitierenden Faktor für unsere Freiheit, aber in der Gemeinschaft haben wir Möglichkeiten, die wir alleine nicht haben. Und das ist vielleicht auch nochmal der Punkt, weshalb ich eben auch sage, ich will draufhauen. Das war natürlich sehr provokant. Was ich aber meine ist, die Dinge werden sich nicht ändern dadurch, dass wir Wohlfall-Argumente austauschen und Dinge auf den Begriff ringen. Das ist wichtig, das möchte ich auch nicht kritisieren, weil Dinge, die ich verstehe und benennen kann, haben schon nicht mehr die Macht über mich, die sie haben, wenn sie erstmals unbewältigbar erscheinen. Und trotzdem, glaube ich, haben wir als Intellektuelle eine Verantwortung, weil wir nämlich profitieren von einem Staat, der uns noch dafür bezahlt, uns diese Gedanken zu machen, dass diese Gedanken auch eine politische Wirksamkeit erfalten. Nicht in dem Sinn, dass wir jetzt das Steuer übernehmen und sagen, wir sagen euch, wo es lang geht, aber dass zumindest die Debatte dadurch reicher wird und wir Menschen nach wie vor einladen, selber zu einem Urteil zu führen und eine mündige Lebensführung in diesem Bereich auch selber anzustreben.
Und das machen wir im Medium der Digitalität mit einem Podcast. Um die Paradoxie endgültig zu leben.
Das stimmt. Mit jemandem, der überhaupt nichts in diesen digitalen, sozial interaktiven Dingens macht.
Ja, aber das war auch was. Die Gemeinschaft mit dir im Gespräch hat mir ermöglicht, dies hier zu tun. Ich wäre von selbst niemals auf die Idee gekommen und hätte das auch abgelehnt, kategorisch abgelehnt, wenn du nicht erlebbar gewesen wärst als eine Person, die dafür brennt und dafür gute Gründe hat. Und dem habe ich vertraut. Tue ich auch immer noch. Ich weiß, dass mir mein Wort häufig entfleucht und mir entzogen ist durch Digitalität und ich bin jedes Mal überrascht, wenn jemand sagt, dass er das gehört hat. Das macht so ein warum? Ach so, ja, ist ja öffentlich. Aber das liegt am Zutrauen, das ich hatte für die Idee, wie sie geäußert war.
Das klingt schön. Ja, damit wir euch jetzt nicht noch mehr zutrauen müssen, weil ich glaube, das ist jetzt ist tatsächlich der längste Podcast, den wir ever gemacht haben.
Wir sind ja auch zu dritt.
Ne? Richtig, wir sind auch zu dritt, genau. Wir haben alle mehr Wortanteil. Nein, ich finde, das war eine ganz spannende Reise. Ich weiß nicht, vielleicht auch nicht die letzte, die wir in der Richtung gemacht haben, weil ich diese Debatte sehr, sehr wichtig finde und sie einfach sehr viele Dinge unseres Alltags einfach mit einschließt, die wir auch gerade erleben. Meine Frage so zum Thema Literaturtipps.
Ich habe mitgeschrieben.
Yeah!
Also ich hatte was vorgeschrieben, aber nicht im Sinne der Vorschrift. Und ich habe versucht mitzuschreiben und sage jetzt alles und wir gucken nachher, oder? Was wir aufschreiben.
Ich würde gerne noch anhängen, wenn das möglich ist, einfach auch ein gewisses Quantum an literarischen Auseinandersetzungen mit dem Thema. Es gibt tolle Romane, die einfach nicht Science-Fiction sind, sondern die Technik, die momentan besteht, einfach mal überspielt in Wirklichkeit. Mhm. Vielleicht kann ich eine Liste nachreichen.
Das wäre toll.
Bitte gerne.
Genau, weil da wird auch immer nach gefragt, deswegen schreiben wir sie nieder und verlinken sie und dann kann das halt jeder, muss jetzt nicht jeder mitschreiben, nur für die, die es schon mal hören möchten.
Genau, und ich hatte vornotiert Donna Haraway, A Cyborg Manifesto, Jacques Rancière, Der unwissende Lehrmeister, Filippo Marinetti, Das futuristische Manifest von 1909, das ist sehr erhellend, finde ich.
Unbedingt.
Da gibt es einen Daumen hoch von Herrn Burchard für.
Ja, für den Cyborg nicht. Michael John Harris, The End of Absence, darüber hatten wir auch gesprochen. Und Michel Serres, Erfindet euch neu. Und gesprochen haben wir im Verlauf, glaube ich, kurz über Nolze, die Leichtigkeitslüge, zumindest kam das kurz vor, die Komplexität, dann über Foucault, Überwachen und Strafen, wirklich wichtige Analysen zur Zerstreuung von Macht und so weiter. Horkheimers Bildungsrede wurde zitiert. Und
die Antiquität des Menschen von Günther Anders. Ich würde auch noch hinzufügen, wie den Brief an Adolf Klaus Eichmann, Wir Eichmann-Söhne, wo er die Monstrosität des technischen Zeitalters beschwört. Mhm. Ansonsten natürlich, ich glaube, Dave Eggers ist immer wieder angespielt worden mit The Circle, Daniel Suarez, Dämon und Darknet. Dann gibt es von Cory Doctorow, Little Brother und For the Win. Mark Ellsberg mit Blackout könnte man noch empfehlen. Dann Drohnenland, da habe ich den Autor vergessen. Also es ist vieles, was in dem Zusammenhang zu lesen wäre.
Und ich würde euch noch den Links zu diesen ganzen journalistischen Dingen zur Verfügung stellen.
Und in 2-3 Jahren haben wir das alles gelesen und unterhalten uns neu.
Naja, ich würde tatsächlich dafür plädieren, dass wir uns vielleicht bald nochmal neu unterhalten. Vielleicht das Ganze nochmal ein bisschen zuspitzen auf ein bestimmtes Thema, weil jetzt haben wir so eine Rundreise gemacht sozusagen und ich würde mich freuen, wenn ihr Feedback dazu habt. Ihr könnt das schreiben bei Twitter an @wdd_podcast oder geht auf unsere Facebook-Seite oder ihr schreibt Rita und mir an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de und damit verabschieden wir uns für heute von Folge 21 und hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.